Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, hinein in die neue Folge. Tino Meyer ist in der Leitung. Tino, guten Tag.
Hallo Jens, und du hörst es an meiner Stimme, ich habe beste Laune.
Ja, ich auch wieder. Ich merke, ich bin stark vom Wetter abhängig in diesen Tagen, in diesen Stunden. Ich glaube, ich habe heute das erste Mal die Sonne wieder entdeckt nach meiner kleinen Reise auf Mallorca. Heute habe ich sie mal wieder gesehen und es ging mir gleich viel besser. Ich war beim Dynamo-Training, habe mit Christoph Daferner und Stefan Kutschke gesprochen, hören wir auch gleich. Und war wirklich auch schöne Stimmung und man hat mal draußen gestanden, es hat nicht geregnet und man konnte mal endlich wieder lächeln.
Na, da muss man ja sagen, da hat es dich natürlich nach deinem kleinen Trainingslager hier im 17. Bundesland natürlich doppelt hart erwischt, als du wiederkamst, ne? Mhm. Du bist ja dann in den Dresdner Kurzwinter sozusagen hereingeraten, der dann irgendwie zum Frühherbst wurde und mit Regen und so weiter, ja, da... Das war schon nicht nur wettermäßig anstrengende Vorwoche.
Auf jeden Fall. Also der Sieg von Dynamo bei 1860 München, über den wir uns auch gleich nochmal unterhalten werden, und auch der Heimsieg vom HC Elbfrenz, der war so ein bisschen Balsam. Aber ansonsten war doch die letzte Woche ziemlich beschissen. Also muss man mal wirklich so sagen. Und Höhepunkt, ganz ehrlich, war für mich der Mittwoch. Ich dachte, ich gucke nie richtig. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe vom Radio. Als ich dort früh schaute und die Nachrichtensprecherin schrieb, die Carola-Brücke ist eingestürzt und die Frau gedenkt, am Morgen nicht zu scherzen. Und dann habe ich mal kurz auf die Webseiten geguckt und dachte mir, das stimmt tatsächlich.
Sie hatte recht, ja. Nee, wirklich, für den Moment hielt man es ja wirklich für einen Scherz. Ich habe auch erst mal geguckt, in welcher Jahreszeit wir uns befinden, nämlich irgendwie September, nicht April oder so. Und dann, ja, bleibt ja eigentlich nur der Mund offen stehen, weil man es für einen Moment echt nie fassen kann, das und wie sowas passieren kann.
Tatsächlich. Also, und man muss echt nochmal vom Glück im größten Unglück sprechen, dass nichts passiert ist, dass keine Bahn drüber gefahren ist in dem Moment, dass niemand auf der Brücke gestanden hat, dass echt niemand zu Schaden gekommen ist. Und trotzdem frage ich mich, wie kann sowas passieren? Ist das so ein Sinnbild für den Zustand unseres Landes? Übernimmt jetzt, also im Sport, da würde doch jetzt jemand die Verantwortung übernehmen, würde sagen, okay, wenn was passiert, wie in der Form, dann müssen Konsequenzen auch gezogen werden. Wird das passieren?
Da bin ich mal total gespannt. Jetzt sind wir ja noch immer in der Phase, wir müssen erst mal analysieren, wie es passieren konnte. Hm. Und dann bin ich aber mal gespannt, ob wir die Phase erreichen, ob wir es dann auch an Personen festmachen können, die dafür auch eine Verantwortung haben. Ich meine, da wird niemand leichtfertig gehandelt haben, also das mag ich mir gar nicht vorstellen. Aber letztendlich, wenn ich für bestimmte Bereiche verantwortlich bin und dann klappt es nicht so, um das mal ganz wirklich salopp zu formulieren, ja, dann gehört es eigentlich auch dazu, dass man eine Verantwortung übernimmt. Das heißt ja nicht immer sofort Rücktritt, aber mal einfach zu sagen, hey, hier liegt eine Fehleinschätzung vor oder hier lag eine Fehleinschätzung vor, das ist so ein bisschen irgendwie das Mindeste. Aber du hast das beschrieben, die einstürzende Brücke für den Zustand des Landes, ja, auch diese Fehlerkultur, Fehler machen und für Fehler einstehen, Fehler sich zu Fehlern auch mal zu bekennen, das liegt ja auch sehr im Argen, muss man mal sagen.
Finde ich auch. Und ich sehe es wirklich genauso wie du. Ich fand das früher wirklich besser. Da haben auch wirklich Politiker damals noch gesagt, okay, ich stehe dafür gerade und trete zurück, wenn was derartiges passiert ist. Und noch für viel kleinere Sachen sind Politiker zurückgetreten. Ich fordere hier keinen Rücktritt, um Gottes Willen, ich bin weit davon entfernt. Aber es muss ja irgendwie eine Konsequenz aus dem Ganzen geben. Und wie lange werden wir jetzt warten, bis die Carola-Brücke 2.0 steht?
Also ich habe heute Überschrift gelesen, dass im Land wenig Geld dafür da ist, also im Land Sachsen. Und ja,
na, damit war jetzt auch nicht zu rechnen, dass wir eine neue Brücke brauchen.
Da hatte ich auch jetzt nicht erwartet, dass jemand sagt, da haben wir 20 Millionen übrig. Und jetzt mal mit all den Großbaustellenerfahrungen, die wir hier in Dresden gesammelt haben, und das fängt für mich immer mit der Waldschlösschenbrücke an, wo ich letzte Woche viele Sätze gehört habe, wie schön, dass wir die jetzt haben, aber geht dann auch weiter mit, da sind wir wieder im Sport, wie lange es doch gedauert hat, bis dieses Heinz-Steyer-Stadion steht. Und da habe ich auch gehört von Leuten aus dem Sport, oh, zum Glück steht das Steyer-Stadion jetzt, sonst wäre das doch jetzt wieder hinten angestellt worden. Und so weiter und so fort. Also da kommt eine echte Aufgabe auf Dresden zu. Und ja, ich will überhaupt auch nicht schwarz malen, aber da bin ich mal gespannt, wie schnell wir uns denn da auf eine Lösung einigen.
Aber das Verwaltungszentrum kommt, oder?
Na, das ist schon, glaube ich, weit genug fortgeschritten.
Sehr gut. Da jetzt kein, sehr gut. Das ist wichtig.
Kein Stillstand geben wird, ja.
Aber bei der Gelegenheit, Tino, ich glaube, da stimmst du überein. Einfach mal Danke sagen an die ganzen Helfer, an die Kameraden der Feuerwehr, an die, die dann dort an der Carola-Brücke beräumt haben, in diesen schweren Stunden, im Dauerregen, Hut ab. Also ganz ehrlich, ziehe ich alle Hüte dieser Welt.
Das auf jeden Fall. Also das ist erstmal total unbestritten. Und was für mich die Erkenntnis aus solchen Sachen ist, was plötzlich alles geht, ja, und wie schnell plötzlich auch Sachen gehen. Ich habe da gelesen, bei diesem Beräumkommando, da hat irgendjemand, einer Verantwortlicher aus dem Bereich gesagt, sonst dauert es Wochen, um so eine Genehmigung zu kriegen, um so schweres Gerät einzusetzen oder irgendwie so in dem Zusammenhang war es. Und plötzlich geht das dann binnen Stunden. Also da sieht man halt eben auch mal, was möglich ist. Das Schlimme und Schlechte daran ist, es muss halt immer erstmal, wie sagt man so, schön oder auch schlecht, es muss immer erst was passieren. Und dann kann es plötzlich auch ganz schnell gehen, ne? Dass dieses Land und auch diese Stadt handlungsfähig ist, das hat sie in der letzten Woche bewiesen. Ich finde auch das ganze Thema Hochwasser, damit geht Dresden sehr, sehr souverän um, finde ich so mit meinem laienhaften Blick. Also das funktioniert, aber wenn eben nur menschlicher Druck da sein kann und keine Naturgewalt, dann tut sich die Stadt halt eben doch immer schwer. Und das ist dann doch irgendwo bezeichnend und da macht Dresden nur beileibe keine Ausnahme.
Was ich dir zum Thema Hochwasser allerdings sagen muss, da kritisiere ich unsere eigene Berufsbranche. Also dieses Hochjessen in Sachen Meldung, in Sachen Negativmeldung, das hat mich dann am Wochenende noch mehr runtergezogen. Da wird teilweise vom Jahrtausend Hochwasser gesprochen, aber jetzt nicht in Polen, Österreich, sondern was auf uns zukommt. Dann wird erzählt, wie schlimm alles werden wird, wie schlimm die Carola-Brücke alles bremsen könnte und was da alles Schlimmes auf uns zukommt. Jede noch so positive Nachricht wird ganz kleingedruckt gehalten, aber Hauptsache negativ, Hauptsache schlechte Stimmung machen. Ich weiß natürlich, dass das klickt, aber in der Zeit, in dieser wirklich nicht einfachen Zeit, gerade auch für diese Stadt, hätte es doch auch mal geholfen zu sagen, wir geben etwas Entwarnung. Also nicht alle Medien, ich will gar nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt ein paar Medien, die da wirklich sich da in den letzten Tagen so regelrecht hochgejazzt haben.
Da bin ich komplett bei dir und da ich es nie ganz ausschließen kann, dass uns da manchmal auch eine Zeile missglückt und wir da vielleicht ein Stück weit auch im Glashaus sitzen, will ich mal die Steine jetzt ganz sehr bei mir halten und dich eher fragen, Jens, wie kriegen wir denn jetzt aber den Bogen hin zu dem, was Samstagnachmittag passiert ist? Ich meine, da war auch viel Regen in München, aber ja, das war ja dann wirklich das Positive.
Balsam. Es war echt Balsam. Bei wirklich schwierigen Tagen konnte ich am Samstag endlich mal auch wieder so ein bisschen lächeln. Und die Sportgemeinschaft, Toni Menzel und Co. haben mir echt so ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Und ja, klar, wir mussten bis zum Schluss zittern, aber es ist gut gegangen.
Wobei ich dir ehrlich sage, ein kleines Kopfschütteln hatte ich auch dabei, aber jetzt wirklich im positiven Sinne. Ich dachte mir, ey, dieser Menzel, das ist doch verrückt. Das gibt es doch nicht. Da macht er da vorne die Dinger jetzt rein. Ich meine, wie er sie gemacht hat, das war dann, glaube ich, vergleichsweise einfach. Aber dass der dort immer steht, ist ja schon krass. Und das 1860 hat gut mitgeholfen, das außerdem noch. Aber er muss ja erstmal dort stehen. Und als wäre das nicht schon genug, ist er am Ende der an der Nachspielzeit bei zwei Eckbällen mehr oder weniger auf der Linie steht und das Unentschieden rettet. Also, was da gerade bei ihm alles zusammenkommt, da dachte ich echt, das ist auch wirklich eine krasse Geschichte.
Spieler des Spieltags beim Kicker.
Zwangsläufig, also auf jeden Fall. Und dann noch viel krasser, ich meine, Spieler des Spieltags kannst du schon mal wehren. Jetzt sind 5 Spieltage um und er stand 4-mal in der Kicker-Elf des Tages. Auch das ist krass, finde ich.
Wir sind ja immer hin und her gerissen, wir haben ja die letzten Wochen oft über ihn diskutiert. Mensch, war das letzte Jahr vielleicht auch eine gute Schule für ihn? Ich möchte gar nicht wissen, was gewesen wäre, wenn Markus Anfang schon mal die Idee gehabt hätte, ihn vielleicht doch hin und wieder mal zu bringen?
Gute Frage, hypothetische Frage. Ich habe ja im Leistungssport gelernt, sich mit Sachen, die passiert sind, auch nicht länger zu befassen und irgendwie auch nur das zu machen, was du beeinflussen kannst. Von daher ist, glaube ich, der Toni Menzel jetzt auch ganz gut beraten, wenn er nach vorne guckt. Ich meine, da braucht er jetzt unseren Rat auch nicht, das wird er tun. Und er hat ja jetzt auch alle Argumente auf seiner Seite.
Werbung.
Bevor wir über das Spiel in München reden, ein Dankeschön an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Gewinne mit Radeberger bis zum 28.11. exklusive VIP-Panoramaplätze inklusive eigenem Erinnerungsfoto, limitierten Fanschal, frisch gezapften Radeberger Pilsner und viele mehr. Jetzt kann man sich die Tickets für das Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen sichern. Das Ganze am 20. Oktober um 13.30 Uhr. Alle Infos zum Radeberger Fansofa gibt's auf radeberger.de. Das Spiel war wirklich ein hochverdienter Sieg. Du hattest mehr Ballbesitz, du hattest mehr Torschüsse. Du warst wirklich auch die bessere Mannschaft. Und trotzdem musste natürlich dann, und das haben alle Protagonisten einhellig betont, am Schluss zittern und unnötig zittern.
Also da sage ich, klar, du kannst auch in der Nachspielzeit, kann der Gegner auch mal zu Chancen kommen. Was halt nicht passieren darf, ist dieser zweite Treffer für 1860. Mhm. Also eigentlich darf der erste schon nicht passieren, aber der zweite eben auch nicht, weil wenn das dann 3-1 steht, dann kann 1860 in der Nachspielzeit auch noch einen Eckball verwandeln. Das wäre dann halt so, da gewinnst du halt 3-2. Aber so ist es halt am Ende schon eine glückliche Angelegenheit. Und wenn ich jetzt wieder auf die 5 Spiele gucke, bei 7 Gegentreffern, das sind halt eindeutig zu viel für eine Spitzenmannschaft. Also da sind wir wieder auch ein bisschen bei dem Thema des Vorjahres, dass es zu viele Gegentore sind. Und jetzt kann man die individuell durchgehen. Und wenn wir jetzt uns nur am Samstag festhalten, das sind halt zwei individuelle Fehler, die so nie passieren dürfen. Aber auch das weiß die Mannschaft eigentlich besser.
Beim 1-1, Tino, sage ich mir, spiel doch den Ball, schlag doch den einfach raus.
Ich meine, da kommt natürlich dann auch viel zusammen, ne? Ja. Dass der Ball von Heise, also dass er den Gegenspieler trifft, ist das eine. Aber dass der dann auch sofort der Ball dann zum Münchner Spieler und der den direkt so trifft und der einen halben Meter neben Pfosten ins Tor trudelt, ja. Der Fehler, es bleibt ein Fehler, aber es kam natürlich dann auch viel Unglück im Unglück noch zusammen. Am Ende ist es wieder eine Situation, aus der man irgendwie lernen muss und die ja glimpflich abgegangen ist, wenn du das Spiel gewinnst. Aber ja, die Tendenz ist halt der besorgniserregende Punkt im bisherigen Saisonverlauf, also die vielen Gegentreffer.
Hätte Stefan Kutschke getroffen mit seinem tollen Schuss da von der Mittellinie, dann wäre es trotzdem durch gewesen.
Das wollen wir ihm jetzt aber mal nie anlasten. Dass er
den Ach, um Gottes Willen. Das wäre, wie gesagt, Tor des Monats gewesen. Das lasse ich ihm nicht an. Ja. Das war ja eine wirklich tolle Idee. Er wird es ja gleich auch nochmal erläutern.
Auf jeden Fall. Und mir ist nochmal wichtig, aus gutem Grund auch an den Torschützen vom 2-1 zu erinnern.
Wir haben immer noch nicht gehört, wie die Wetteinsätze sind, was da jetzt schon gemacht wurde.
Ja, ich hab echt auch nochmal überlegt. Der Druck wächst an der Stelle.
Ich werde was irgendwann, also bis Mai brauchen wir mal irgendwas, ja?
Vor Mai. Mai ist ja dann einfach, wenn er im April bei 11 Toren steht, dann was mit was zu kommen. Das ist ja einfach. Nee, ich sag mal so, ich setze mir mal ein Limit. Wir haben ja noch eine alte Wettschuld offen, die mit mir jetzt wiederum nur indirekt zu tun hat.
Oh ja. Da sagen wir aber bei der Gelegenheit mal herzliche Grüße an Paul Will. Gute Besserung.
Ja genau, gehen erstmal Grüße raus nach Darmstadt oder nach Hessen oder wo immer der Paul sich gerade aufhält. Wirklich gute Besserung, gute Nerven. Ich meine, so ein Kreuzbandriss ist jetzt nicht irgendwie hier nur eine Nasenfraktur, also da hängt schon was dran. Allerdings ist es eben auch nicht mehr das Ende der Karriere. Was du halt, glaube ich, brauchst, ist ein bisschen Geduld und eine ordentliche Reha. Dann wird er zurückkommen, denn was Paul Will hat, ist ja Willen. Ne? Also daran mangelt es ja nicht. Paul Will ja immer, das hat er uns damals im Podcast auch erzählt. Aber zurück zum Thema, da ist ja noch eine Wettschuld offen.
Die werden wir irgendwann auch einlösen. Wir werden immer wieder gefragt, Tino, was denn mit der Paul-Will-Wette ist. Das kommt auf jeden Fall.
Es soll gekocht werden, ne? Von mir, glaube ich. Also vor allem
von Paul Will.
Eigentlich von Paul Will. Und ich bin ja nur sein Assistent. Also ich bin ja praktisch der Zutatenreicher. Und ich kann dann auch in der Küche mal durchwischen danach. Das wäre so mein Part. Der Paul kocht und du isst dann, oder?
So ist es geplant, nicht nur ich alleine, sondern ich würde noch ein paar Gäste mit dazuladen, damit es irgendwie schön und angenehm wird. Also wenn ich dort alleine am Tisch sitze, ist der Spaß überschaubar.
Aber jetzt nicht die Familie, sondern eher so aus Dynamo-Kreis, Fankreis. Wir würden da mal noch eine Aktion starten.
Ich denke, wir werden rechtzeitig Bescheid sagen, werden ein paar Gäste einladen und werden da einen schönen Abend draus machen.
Das klingt gut, so machen wir das. Und dann und spätestens an dem Abend, wenn dann praktisch das Dessert gereicht wird, komme ich mit meinem Wetteinsatz.
Da nehme ich dich beim Wort. So, zurück zu Stefan Kutschke mit dem Kapitän von Dynamo Dresden. Haben wir uns heute unterhalten, haben wir nochmal ein bisschen zurückgeschaut auf 1860 München, aber natürlich auch schon voraus auf das, was kommt. Und da kommt einiges am Samstag auf uns zu. Herr René Voller, da hat er ein schönes Tor des Jahres kaputt gemacht.
Nee, eigentlich schöner, dass er am Ende nie getroffen hat. Sonst hätten wir da unentschieden gespielt. Nur die Situation, wir hatten es im Video schon besprochen, dass er ein sehr hohes Torwartspiel hat. Ich glaube, er hat gegen VfB Stuttgart ein ähnliches Tor bekommen, weil er da sehr hoch mitspielt. Das ist nun mal so. Und hatte das einmal kurz geschaut und habe gedacht, oh, er steht ein bisschen weit vorn. Probieren wir es mal. Ja, und dann hat der blinde Kutschke den irgendwie getroffen. Er hält ihn halt auch gut. Ja, und naja, schade. Aber es nochmal, und das ist nicht dahergesagt. Es geht um die drei Punkte, die wir geholt haben. Haben es leider unnötig schwer gemacht. Das muss man auch sagen. Weil wir sie eben dann nach dem 3-1 nochmal haben aufkommen lassen. Und das war auch der Tenor eigentlich in der Videosetzung. Warum machen wir den Gegner dort nochmal stark? Weil ich meine, auch bis zu dem 1-1 war 60 München nicht viel, weil ich glaube, es ein sehr reifer Auftritt war. Dominant, ja, und immer einen Mix gehabt zwischen Chancen und Ballbesitz. Also 60 München hätte ich mir mehr erwartet, bin ich ganz ehrlich. Und das ist dann halt eine Einladung. Ich meine, Pieper wusste das dann, ja, was da schief ging. Aber dass man auch einen Gegner dann nochmal nach dem 3-1 so zurückholt, das war eigentlich das Ärgerliche. Nicht mal, dass der Schuss nicht drin war, aber das hat uns dann als Mannschaft eben gewurmt.
Dass alle bis zum Schluss, wirklich bis zum Schluss zittern mussten. Stefan, jetzt der Ostklassiker. Muss man nicht viel sagen, oder?
Nein, also ich meine, ja, jetzt werden alle wieder sagen, Hansa Rostock nicht gut in die Saison gestartet und nicht so die, ich glaube, schlechteste Saisonstart habe ich irgendwo gelesen. Das ist aber alles dann in selben Spiel vergessen. Also ich meine, ihr habt schon zig Ostduelle erlebt, zig Mal, ob das Aue Dynamo war, Cottbus Dynamo, Rostock Dynamo, es ist immer noch mal was Eigenes. Und wenn du siehst, innerhalb von einer Stunde war der Stadion, glaube ich, restlos ausverkauft, sieht man auch, was hier noch mal wartet und was schlummert. Und viele freuen sich schon auf dieses Spiel, auch in der Mannschaft. Ja, Stefan, wird das ähnlich wie Cottbus? Wie kann man sich das vorstellen? Lasst euch mal überraschen. Ja, das ist ein bisschen wie Weihnachten, was da vielleicht kommt. Aber das ist das, was es ausmacht. Und diese Spiele, dafür arbeiten wir, das ist nun mal klar. Und unser ausverkauftes Haus, und das ist das, was du haben willst.
Ja, man muss ja sagen, das sind zwei der Mannschaften aus dem Osten, die letzten Jahrzehnte im Fußball auch mit dominiert haben. Also würde ich mal sagen, es ist vielleicht sogar noch eine Steigerung im Vergleich zu dem, was gegen Cottbus war.
Glaube ich auch, ja.
Was denkst du, was erwartest du da am Samstag? Rostock quasi ein angeschlagener Boxer.
Und immer gefährlich. Du weißt es selber, und du hast es gerade gut eingeleitet mit den Sachen. Nochmal, die haben, der Tabellenplatz ist vielleicht nicht das, was es gerade widerspiegelt, was sie für eine Mannschaft haben. Wir haben eine gute Mannschaft, haben sich gut verstärkt. Nach einem Zweitliga-Abstieg ist es dann so, dann wird alles über den Haufen geworfen. Trainer Bernd Hollerbach, ich kenne ihn noch ein bisschen, war mit Felix Macker zusammen, ist schon noch alte Schule. Ja, ja wer es mag, ich fand das immer nicht schlecht. Muss man aber auch annehmen können. Und nochmal, haben gute Spieler da, sind wesentlich besser, als der Tabellenplatz das widerspiegelt. Und das ist dann so. Die freuen sich genauso drauf, weil was ist das Ziel von den Dynamo Dresden dann im Heimspiel, wo es jetzt vielleicht gerade läuft, ist das für die so ein Anker. Jetzt kommen wir aus unserer Krise, die sie vielleicht irgendwo haben, in diesen Anfangsspielen, kommen sie da mit einem Sieg natürlich am besten raus. Und das ist ja dann unser Anspruch, das eben nicht zuzulassen. Und das ist halt wie immer so in solchen Spielen. Ich glaube, eine Tabellensituation davor ist nicht ausschlaggebend. Es geht ja nur darum, 90 Minuten mehr Leidenschaft, mehr Intensität und mehr Kampf. Und dann wird sich die Mannschaft durchsetzen.
Ich glaube, brüllen oder heiß machen muss man ja gar nicht mehr, oder? Wenn du gerade schon sagst, freuen sich alle, sind alle neugierig, was da kommt. Also muss man da vielleicht sogar ein bisschen dämpfen und sagen, hey, erstmal sagt er, wir müssen uns auf uns konzentrieren, kühlen Kopf bewahren?
Naja, ich meine, wir haben es ja schon mal erlebt. Ich hatte das irgendwann mal vor ein paar Wochen gesagt. Wenn man hierher kommt und sagt, ja, tolle Stadt, toller Verein, tolle Fans und tolles Stadion, das ist dann auch mal was anderes, wenn du mit den Fans im Rücken spielst, als wenn du als Gastmannschaft da bist. Und mit diesen 30.000 musst du auch schon erstmal umgehen können. Ich glaube, wir haben die Anfangsphase Cottbus erlebt. Ja, da war es vielleicht auch für den einen oder anderen neu. Und nochmal, so ein Ostduell hat immer noch mal eine besondere Präsenz, auch gerade von außen. Und das musst du ausschalten, du musst dich auf deine Stärken verlassen. Und ich glaube aber schon, dass die Mannschaft in vielen Teilen schon einen sehr reifen Eindruck hat, dass wir noch nicht am Limit sind, das ist auch klar. Es muss Steigerungspotenzial geben, aber ich glaube, man sieht die Mannschaft auf einem guten Weg dahin. Und überpacen wäre dann ein falscher Ratgeber oder ein falscher Begleiter, weil dann geht das meistens in die Hose, musst kühlen Kopf bewahren und du musst deinen Spielstil, den du hast, vor allem weiter beibehalten und nicht dich im Gegner anpassen.
Sagt Stefan Kutschke. Ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen vorausgeschaut auf das Spiel gegen Hansa Rostock. Konntest du dich ans letzte Duell von Hansa Rostock und Dynamo Dresden erinnern?
Ehrlich gesagt, nein. Wir haben am Montag im Redaktionskreis zusammengesessen und haben natürlich die Dynamo-Woche ein Stück weit auch geplant. Dann haben wir überlegt, was könnte man denn dann so zum Wochenende machen? Und gab es so irgendwas, kam dann die Idee, irgendwie die fünf größten Spiele. Und auch da hat es immer noch nie Klick gemacht. Und irgendwann sind wir dann durch Zufall irgendwie drauf gestoßen, da war doch mal was. Und waren dann alle überrascht, dass es 2022 gewesen ist und eben noch gar nicht so lange her. Und dass es das auch das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften war. Durchaus, auch das Wort historisch wird ja mitunter inflationär benutzt, aber durchaus ein Ergebnis, was Dynamo nie aller Tage passiert.
Nee, 6. Februar 2022, es war ein Sonntagnachmittag. Es war ein trauriger Sonntagnachmittag, weil wenige Tage zuvor die Legende schlechthin Dixi Dörner verstorben war. Und dann das Spiel gegen Hansa Rostock. Boah, die ersten 20 Minuten, das war ganz schlimm.
0-4.
Wer sind die zwei Protagonisten, die noch übrig sind von damals?
Ist jetzt für mich eine leichte Frage, weil wir, wie gesagt, auch sofort der technischen Hilfsmittel sei Dank im Internet nachgeblättert haben. Der eine, Oliver Battista Meyer.
Auf den wäre ich nicht gekommen.
Ja, ich auch nicht. Der war ja auch eine Weile nicht da. Nur ist er wieder da, pünktlich zum Spiel sozusagen. Und Christoph der Ferner.
Und mit dem haben wir heute gesprochen, haben ihn auch darauf angesprochen, welche Erinnerung er an den 6. Februar 2022 hat. Christoph, du warst dabei beim letzten Spiel Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock. Die Erinnerungen sind jetzt nicht die besten. Februar 2022, welche Erinnerung hast du? Wie stand es nach 20 Minuten?
Entweder 3-0 oder 4-0, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, das Spiel habe ich auch ehrlich gesagt auch schon vergessen.
Besser ist es.
An was mich sehr gerne erinnere, ist das 3-1 in Rostock, auch zweite Liga, Samstagabendspiel. Das war ein echtes Highlight, wo wir da 3-1 gewonnen haben. Nee, wird ein geiles Spiel am Samstag. Hansa Rostock geht um viel Prestige und man ist eigentlich auch eine gute Truppe so. Und wir freuen uns drauf, wollen jetzt einfach auch weiter daran anknüpfen, an die letzten Leistungen.
Du hast ja die letzte Saison dann auch schon immer mit Hansa die Klingen gewetzt. Also das wird ein besonderes Spiel, das weißt du auch für den Osten. Das ist ein Klassiker.
Ja, dessen bin ich mir auch bewusst und ich glaube, der Mannschaft ist es auch bewusst. Erstmal muss man sagen, vor 3 Wochen gegen VfB haben wir auch mit den Fans gefeiert und dann kommt natürlich auch der ein oder andere Gesang so. Also da war schon der erste Moment, wo du weißt, es ist zwar erst in 3-4 Wochen, aber es ist auf jeden Fall wichtig. Da war eigentlich der Startpunkt und du bekommst die Meldung nach ein paar Minuten ausverkauft. Schreiben dir mehr Leute, ob du ihnen eine Karte besorgen kannst, als jetzt gegen wen anders. Und wie gesagt, ist glaube ich schon immer wichtig, dass wir uns dafür sensibilisieren, aber eigentlich sind wir schon eine charakterstarke Truppe. Und das erste Derby der Saison haben wir gewonnen gegen Cottbus, das zweite leider nicht gegen Aue. Deswegen wird es jetzt wieder Zeit für einen Sieg. Ja. Wir sind uns, glaube ich, schon jetzt bewusst, dass es ein ganz schwieriges Spiel wird. Und wir haben es jetzt gegen 60 gesehen. Die Tabelle hat einfach noch keine Aussagekraft. Das hört sich zwar langweilig an, aber es ist einfach so. Und Hansa war letztes Jahr noch in der 2. Liga. Und da sind auch noch ein paar gestandene Spieler da. Von dem her wird es auf jeden Fall ein sehr enges und kämpferisches Spiel wieder, glaube ich.
Da blendet man dann noch die aktuelle Formkurve aus. Du hast gerade schon gesagt, Hansa eine gestandene Mannschaft, auch noch ohne Sieg. Aber ich sag mal, solche speziellen Spiele haben dann auch meistens ihre eigenen Gesetze.
Ja, wir haben es jetzt in München gesehen. Obwohl wir eigentlich klar besser waren, ist es trotzdem so auf Messerschneide. Und es sind einfach so Kleinigkeiten, entscheiden dann die Spiele. Und hätte auch gut sein können, dass wir 3-3 spielen. Hätte auch gut sein können, wir gewinnen 5-2. Von dem her entscheiden Kleinigkeiten solche Spiele. Und ich glaube trotzdem, dass Hansa eine richtig gute Qualität hat. Aber wir freuen uns alle auf das Spiel. Ich freue mich auf die ausverkaufte Kulisse und können, glaube ich, mit einem guten Gefühl da reingehen.
Wäre, glaube ich, aber trotzdem ganz gut, nach 20 Minuten nicht 0-4 zurückzuliegen.
Da hast du völlig recht, darauf kann ich gut verzichten. Ja.
Also bei Christoph der Ferner hört man ganz deutlich, der will auf das Ereignis von vor 2,5 Jahren gar nicht mehr groß angesprochen werden. Ich ganz ehrlich auch nicht. Und die Ausgangslage für den Samstag ist ja auch eine ganz, ganz andere.
Auf jeden Fall. Ich meine, es spielt der Tabellenführer gegen den Tabellen-18. Das sind ja die Rollen, zumindest tabellarisch, schon erstmal verteilt. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, jetzt sind auch 5 Spieltage um. Nur will ich nicht der Tabelle eine absolute Aussagekraft beimessen, aber Tendenzen sind jetzt schon deutlich. Und Dynamo hat halt, wie wir schon sagten, 4 Spiele gewonnen, 1 nur verloren, lustigerweise oder auch kurioserweise gerade das Ostduell in Aue. Und für Rostock, das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen auch schon mal thematisiert, ne? Ging das am ersten Spieltag los, dass sie gegen VfB Stuttgart lange Zeit führten, dann doch nicht gewonnen haben und das dann irgendwie sich die Probleme eben auch, die dort vor Ort garantiert gerade noch vorherrschen nach dem Abstieg, dass die sich eben dann auf dem Platz auch widerspiegeln in Form von Ergebnissen. Und irgendwie haben sie die Kurve bis jetzt nicht gekriegt.
Definitiv nicht. Haben gegen Stuttgart nur 1-1 gespielt, dann gegen Wien Wiesbaden verloren, im Pokal raus, glatt raus, 1-5 gegen Hertha, unentschieden gegen Dortmund 2, 0-3 gegen Viktoria Köln, 1-1 gegen Waldhof Mannheim, das als Zweitliga-Absteiger.
Da kurzes Update, Waldhof Mannheim hat sich heute vom Trainer getrennt, Marco Antwerpen sozusagen freigestellt und wie die Agenturen schrieben, in einem Zweizeiler wurde die Mitteilung bekannt gegeben. Also da gab es, glaube ich, auch atmosphärisch einiges, was jetzt in Mannheim nicht gestimmt hat.
Entweder der Nachwuchschef oder Bernhard Rares, der Ex-Coach von Waldhof Mannheim, sollen übernehmen.
Na, da sind wir mal gespannt. Aber das muss uns jetzt erstmal nicht interessieren. Wir haben, glaube ich, ein wirklich gutes Spiel vor Augen am Samstag in Dresden.
So sieht das aus. Und wir haben jetzt ein längeres Gespräch mit einem, der sich bei beiden Vereinen richtig gut auskennt.
Absolut. Und auch ein Teil meiner guten Laune. Es ist Christian Walter und da wird jetzt der ein oder andere fragen, hey, Tino, was hast denn du mit Christian Walter zu schaffen? Ja, uns verbindet die Leidenschaft des Laufens. Und nachdem ich letzte Woche sozusagen, da wundere ich mich, Jens, dass du darauf heute noch nicht mich angesprochen hast, da ich ja hier jetzt immer als Sandhausen-Ultra durchgehe, übrigens, Klammer auf, im Familientippspiel am Wochenende das einzige Spiel, was ich richtig getippt habe, das 3-1 von Sandhausen gegen Dortmund 2. Und wir da den Neusandhausener und Ex-Dynamo Niklas Kreuzer zu Gast hatten, freue ich mich, dass wir heute Christian Walter, einen leidenschaftlichen Läufer, bei uns in der Leitung haben. Das sind also Sachen Festwochen für mich.
Keine Angst, es geht nicht nur ums Laufen, aber wir sprechen auch übers Laufen.
Und das aus gutem Grund.
Es gibt für diesen Podcast keinen besseren Gesprächspartner als ihn. Er war sportlicher Leiter zuletzt beim FC Hansa Rostock, dem nächsten Gegner von Dynamo Dresden. Und er kennt sich bei Dynamo natürlich auch bestens aus, war in vielen sportlichen Funktionen bei der SGD tätig. Freuen uns sehr, Christian Walter ist in der Leitung. Christian, guten Tag.
Hallo Jens, hallo Tino, grüßt euch.
Christian, bevor wir aber über den Fußball sprechen, müssen wir übers Laufen sprechen. Ach, da hüpft das Herz von Tino Meyer schon. Was du in den letzten Tagen gemacht hast, Wahnsinn. Du bist den Transalpin Run gelaufen, das muss man sich mal vorstellen. Das sind 7 Etappen, 285 Kilometer, 16.700 Höhenmeter in diesen 7 Tagen, in einer Woche. Da frage ich mich, gab es keine anderen Termine oder gab es nichts anderes zu tun?
Also ich bin ja ihn ja schon mal gelaufen vor 2 Jahren, als ich noch in Dresden bei Dynamo gearbeitet habe. Da war es nur schwierig, dafür zu trainieren. Dieses Jahr hatte ich mir gedacht, okay, jetzt hat man zumindest so ein bisschen Zeit und kann solche Sachen dann auch mal machen, die man sonst im, ich sag mal, im Fußballgeschäft oder im Alltag, im Joballtag nicht so nutzen kann. Und konnte mich dementsprechend auch gut darauf vorbereiten. Und daraufhin waren die Zahlen, die du gerade genannt hast, dann nicht ganz so schlimm.
Aber von Garmisch-Partenkirchen bis zum Reschensee. Der Reschensee, das ist dieser See, wo die Kirche im Wasser liegt. Wirklich schön anzusehen, schöner Ort auch. Aber das zu Fuß, boah, brutal. Christian, brutal.
Ja, also es ist natürlich nichts Einfaches, das muss man ehrlich mal so sagen. Aber wie gesagt, wenn man Zeit hat, sich da auch ein bisschen vorzubereiten, wenn man gut trainieren kann, wenn man eine Frau hat, die aus den Bergen kommt und dann die Möglichkeiten hat, dann auch oft in den Bergen zu sein. Und dann funktioniert das schon irgendwie. Und dann gehen die Etappen zwar durch sehr, sehr schlechtes Wetter, aber dann gehen die auch schnell vorbei. Und am Ende sind die 7 Tage auch vorbei gewesen, wo man sich oft fragt eigentlich, wie hast du das gemacht oder wie macht man das währenddessen?
Bevor ich euch Läufer mal miteinander reden lasse, frage ich mich nur, gab es irgendwie einen Moment, einen speziellen Moment, ein spezielles Erlebnis oder gab es auch den Moment, wo du gesagt hast, Gott im Himmel, warum tue ich mir das hier an oder wo man auch ans Aufgeben denkt oder zieht man das dann immer straff durch?
Also die gibt's, die Momente, die gab's auch schon vor 2 Jahren. Dann gibt's die Momente selbst bei irgendwelchen anderen Wettbewerben, Rennen, die ich mitlaufe, wo man zwischendrin mal denkt, warum macht man das eigentlich? Weil zu so einem 7-Tage-Etappenrennen gehört natürlich auch ein Wettkampf davor oder mehrere Wettkämpfe, um sich so ein bisschen zu testen, wo steht man und so weiter und so fort. Und jetzt war das Problem so ein bisschen, dass, wie wir alle wissen, ein extremer Wetterumschwung stattgefunden hat und sozusagen gerade in den Bergen ein gefühlter Wintereinbruch war. Und die Etappen dann von in Garmisch mit 25 Grad plus und Sonne auch oben auf dem Berg starteten. Und 2 Tage später waren es Minusgrade und Schneeregen auf 3000 Meter Höhe. Und da fragt man sich dann schon, und da gab es auch sehr, sehr viele Leute, die aufgegeben haben. Also es sind am Anfang, glaube ich, 991, glaube ich, Teilnehmer gestartet. Und dann am Ende, also nach den 7 Tagen, waren nur noch knapp 400 im Ziel. Also ihr könnt euch vorstellen, dass da viele aufgeben, verletzen, abbrechen und so weiter und so fort.
Also ich bin hellauf begeistert. Ich finde es ja total Toll, Jens, ne? Du kannst dir das vorstellen. Und wie gesagt, ich freue mich, dass ich nach letzter Woche Niklas Kreuzer Sandhausen jetzt mit Christian Walter im richtigen Läufer reden kann, Jens. Das sind für mich sozusagen Festtagswochen bei Schwarz-Gelb. Und muss erzählen, dass ich den Transalpin-Run kenne. Das ist ja wirklich so für Trailrunner so ein bisschen so das Heiligtum. Vielleicht vergleichbar bei Radrennfahrern mit der Tour de France oder sowas oder mit dem New York-Marathon. Wobei Marathon ist ja praktisch ein bisschen Kindergarten gegen das, was Christian gemacht hat. Und habe das letzte Woche verfolgt und habe dann richtig Feuer gefangen. Christian, da muss ich ja sagen, wenn man den Transalpin-Run vergleicht oder ansieht wie eine Fußballsaison, hast du es ja perfekt gemacht. Du warst von Anfang an vorne mit dabei und bist dann immer schneller geworden hinten raus. Du hast ja dann auch einzelne Etappen gewonnen. Also da war ich echt begeistert und habe das, obwohl ich keine laufenden Bilder gesehen habe, immer mir abends die Ergebnisliste angeguckt. Wie hast du denn das gemacht, dass man nach hinten raus nicht langsamer wird, sondern jeden Tag besser?
Ja, das hat mich selber gewundert, um jetzt mal da auch ein bisschen respektvoll gegenüber der anderen Teilnehmer zu sein, dass ich da dann auch Etappen gewinnen darf oder auf dem Podium stehen darf ab und zu. Ich habe mir gesagt, erstes Ziel, 7 Tage durchhalten. Das war überhaupt das erste Ziel. Zweiter Schritt, nach der ersten Etappe Resümee ziehen, wie es lief. Und natürlich dementsprechend die erste Etappe ruhig angehen, um dann eben zu schauen, wie verkraftet man die ganzen Belastungen. Die erste Etappe war ja schon über 40 Kilometer plus nochmal knapp 3000 Höhenmeter. Bei, wie gesagt, sehr warmen Temperaturen. Und da habe ich mich dann auch noch verlaufen am Ende. Also das war ganz verrückt. Und dann habe ich aber gemerkt, Mensch, das hast du gut weggesteckt. Und habe dann einfach gemerkt von Tag zu Tag, dass ich gutes Regenerationsfleisch habe, habe natürlich dementsprechend auch nach und vorgearbeitet, habe sehr, sehr viel gegessen. Ganz, ganz wichtig, habe versucht, früh zu schlafen, also alles das, was die Regeneration fördert und dementsprechend auch die Leistungsfähigkeit fördert und aufrechterhält. Und dann kam Etappe 4, war es glaube ich, Richtung Ichtelwas. Und ich habe auf einmal gemerkt, dass ich vorne dabei sein muss. Und auf einmal liefen die Beine von alleine und ich lief als Dritter ins Ziel und war das erste Mal auf dem Podium und hatte Tränen in den Augen, weil natürlich die Belastung einem auch mental fordert. Und dann am nächsten Tag war der Platz 2 und dann mit Etappe 6 war Platz 1. Also das war dann wirklich verrückt. Und ja, ich glaube, das hat mich auch selber ein bisschen beflügelt und man lernt auch sehr viel mental mit sich selber zu arbeiten in den Etappen, um sich nochmal selber auch auf ein anderes Level zu heben, was Resilienz in Wettkämpfen betrifft. Also ich habe unglaublich viel mit mir geredet und immer dann, was du gefragt hast, Jens, wenn man aufgeben will oder wenn man sagt, warum macht man das, eigentlich genau das aus dem Körper raus zu sprechen in dem Moment. Und ich habe mir immer wieder irgendwelche Mantras gesagt, die mich eigentlich extrem gepusht haben, wenn man es jetzt mal so vereinfacht sagen will. Und das hat mir sehr geholfen.
Und sag mal, das Schwierige bei so einem Lauf ist ja, also schwierig ist es insgesamt, klar, das haben wir, hast du gerade beschrieben, das ist, glaube ich, uns allen, wenn wir die Zahlen auch hören, die Jens genannt hat, klar, aber so die echte Herausforderung auch für den Körper sind die Bergabpassagen, oder? Also das, man denkt ja auch berghoch, das ist die Quälerei, aber für den Körper anstrengender ist eigentlich das Bergab über Stock und Stein.
Absolut, also da kennst du dich aus. Das ist genau das, was eigentlich den Muskel komplett zerschießt, weil wir das so, sagen wir mal, als Otto-Normalverbraucher, die gewöhnt sind, dann mit jetzt spreche ich mal in deiner Sprache, Tino, 4-0er-Pace, 3-30er-Pace, wirklich nur ein Gefälle runterzurennen, was auch noch technisch ist, also richtig schnell. Das zerschießt ja natürlich komplett die Muskulatur, aber auch das habe ich vor allem sehr trainiert. Also Downhill zu rennen ist eigentlich so ein bisschen meine Spezialität geworden. Und in diesem Transalpin-Run war es sogar so, dass das der Grund war, warum ich oft so weit vorne war, weil ich da bei diesen Bergabpassagen gerade den technischen sehr, sehr furchtlos und standhaft war und da sehr, sehr viele Leute eingeholt habe immer.
3 Fragen, die mir jetzt noch eingefallen sind. Die erste: Wie kann man sich denn bei sowas verlaufen? Gibt es da keine Wegweiser oder gibt es da niemanden, der einem sagt, okay, hier müsst ihr lang, da müsst ihr lang?
Doch, die sind eigentlich auch sehr, sehr gut markiert. Also die leisten da organisatorisch wirklich absolute Toparbeit, die den Transalpin-Run veranstalten. Jetzt war es aber so, die erste Etappe von Garmisch nach Nassereit war es, ging dann eben so ein Downhill runter und das war dann ein Stück Forststraße und ich war da im absoluten Tunnel.
Du warst zu schnell, oder?
Ich war sehr schnell.
Ja.
So, ich weiß es nicht, entweder zu schnell oder nicht aufgepasst. Keine Ahnung, beides vielleicht. Und es ging rechts wieder in den Wald rein und die Forststraße bog links ab und ich bin halt in meinem Tunnel links die Forststraße weiter ran, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass keine Wegweiser kommen. Nach, weiß ich nicht, knappen Kilometer und stand dann schon kurz vorm Ziel, aber auf der anderen Seite von dem Dorf, von Nassereit. Und jetzt war es aber schwierig. Man konnte jetzt nicht einfach quer übers Feld wieder zurückrennen, weil da natürlich überall auch Tracker sind, die quasi deine Route tracken und dadurch musste ich diesen wieder zurück und dann quasi den Originalweg lang. Und das war so nach 45 Kilometern, ist das, dieser Kilometer, dann tut dann weh.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Was isst man da so? Also Essen ist ja so ein bisschen mein Faible, weil du gesagt hast, du hast gut gegessen. Ich habe auch gesehen, da gibt's dann immer so Dinner. Das hört sich aber wirklich sehr hochtrabend an. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die da mit einem Fünf-Gänge-Menü zu euch kommen.
Nee, das ist die sogenannte Pasta-Party, gibt's immer am Abend. Also was, wie der Name das schon sagt.
Immer Pasta?
Meistens Pasta. Es gab, glaube ich, zwei Etappen irgendwie, so Kaspressknödel und Spinatknödel und sowas. Aber so, sonst meistens Pasta oder was ähnliches. Reis, aber alternativ. Und natürlich meistens normale Soße dazu. Viel Käse oder Spaghetti Bolognese. Also das ist die klassische Pasta-Party. Warum Party? Weil da eigentlich die meisten Läufer nochmal sind natürlich, um sich aufzufüllen. Und da auch die Ehrung und Awards von der jeweiligen Etappe abends sind. Und dadurch hat das so einen kleinen Event-Charakter am Abend. Und ja, man stopft möglichst viel Nudeln in sich rein. Und das ist auch wirklich eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, weil man hat oft gar keinen Hunger, auch wenn man so eine Belastung hinter sich hat. Ist oft so, dass der Körper gar nicht so den krassen Hunger hat, aber es ist extrem wichtig, die Speicher zu füllen. Und also es sind sehr, sehr viele Nudeln gewesen.
Und wenn du dann auf der Strecke bist, denkst du da auch mal über den Fußball? Denkst du da mal an Walpurgis oder Selim Begovic oder wird da vom Fußball abgeschalten?
Nein, man denkt über unglaublich viele Sachen nach, weil es war ja dieses Jahr auch die Möglichkeit, den Transalpin Solo zu laufen. Vor 2 Jahren habe ich noch als Team gemacht, weil es bisher immer ein Team-Event war. Und da ist man natürlich sehr, sehr oft alleine in vielen Passagen in den Bergen und denkt extrem viel nach, also über Vergangenes, über Zukünftiges, über Entscheidungen, über Momente und so weiter und so fort. Und ja, also das geht ihm schon sehr durch den Kopf.
Dann denke ich mal, reden wir jetzt mal über den FC Hansa Rostock, über Dynamo Dresden, das, was am Samstag auf uns zukommt, und können nochmals sagen, Tino, höchsten Respekt für die Absolvierung des Transalpine Run zum zweiten Mal, Christian. Hut ab.
Absolut, danke, absolut. Danke. Also mental finde ich das echt eine krasse Geschichte. Und wenn du dann erzählst, dich an der ersten Etappe bei Kilometer 40 plus zu verlaufen, an der ersten Etappe, da ist man ja auch noch nicht so drin. Da kann ich mir gut vorstellen, wie es da in dir gearbeitet hat, sozusagen.
Ja, es ärgert einen einfach, weil man hat da schon gemerkt, dass man relativ gut abgeschlossen hat und dann rennt man Kilometer weiter plus, also 1,5 war es, glaube ich, und ich habe geschrien, also ich habe wirklich geschrien, aber am Ende war ich selber schuld, naja.
Werbung. Mit deiner Outdoor-Leidenschaft etwas Gutes tun? Das geht ganz einfach. Gemeinsam für unsere Heimat. Mit Radio Dresden und Radeberger. Wanderschuhe geschnürt oder Fahrrad rausgeholt und los geht's. Für jeden Kilometer, den du bis Ende September in ganz Sachsen zu Fuß oder im Sattel zurücklegst, spendet Radeberger 50 Cent für die Sanierung der Bergwachtstation in Rathen. Und damit für unsere Heimat, die Sächsische Schweiz. Deine Kilometer zählen. Melde dich kostenlos bei Outdoor Active an und zeichne die Kilometer mit der App auf. Alle Infos und der aktuelle Spendenstand jetzt auf radeberger.de.
Weiter mit der Folge.
Ein Jahr Hansa Rostock hast du, oder ein knappes Jahr hast du erlebt. Eine prägende Zeit dort als Funktionär. Wie hast du die Zeit an der Ostsee wahrgenommen? Es gibt dort, ähnlich wie bei Dynamo Dresden, ein sehr emotionales Umfeld. Man muss sich vorstellen, quasi ein ganzes Bundesland steht hinter diesem Fußballverein.
Genau. Das ist, glaube ich, nochmal der Unterschied zu Dynamo, dass die Anhängerschaft sehr, sehr emotional ähnlich ist, aber dass natürlich Dresden an sich, der Club, die Stadt und so nochmal viel, viel mehr hat als Hansa. Und Hansa hat natürlich, oder die Stadt Rostock hat natürlich die Ostsee, aber dann ist es dann eben auch schon Hansa und dementsprechend Mecklenburg-Vorpommern und Rostock dann eben komplett als total emotional verwurzelt mit dem Verein und alle schauen sich und hängen sich auch an die Kogge quasi. Und das ist nochmal ein bisschen ein Unterschied.
Wie war das für dich? Was waren so Knackpunkte im Nachgang? Du hast jetzt auch ein bisschen Zeit beim Lauf drüber nachzudenken, wo du sagst, das waren Höhepunkte, das waren möglicherweise auch Tiefpunkte.
Also rückblickend war das natürlich ein Jahr voller Erfahrung, sehr, sehr intensive Erfahrung, sehr, sehr emotionale Erfahrung. Es startete sehr, sehr intensiv mit extrem vielen Personalentscheidungen. Es ging sehr, sehr schnell. Ich habe bei Dynamo Dresden im Prinzip aufgehört, wollte da schon eine Art, ja, mal Luft dran lassen, mal nachdenken, mal gucken, wie kann man sich neu aufstellen. Dann ging es aber ruckzuck weiter nach Rostock und vom ersten Tag an mit Vollgas. Und so hat sich das ganze Jahr auch sehr angefühlt. Also dass die Intensität nochmal eine ganz andere war, der Druck nochmal ganz anders war. Wir enorm gut gestartet sind in die Saison, nach 4 Spieltagen Tabellenführer und von dem Moment dann aber in ein Tal gerutscht sind, was irgendwie nie aufhörte. Und die Gemengelage an sich eben dann immer emotionaler und intensiver wurde, aus entsprechenden Gründen, die wir gesagt haben, dass eben der Club auch die Zeit, die jetzt erlebt haben, natürlich auch von Angst geprägt war, das wieder zu verlieren. Und das hat man nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern natürlich auch bei Menschen in der Stadt, im Umfeld und so gemerkt. Und das eigentlich täglich. Und ja, so muss man sagen, war das Jahr dann auch.
Du hast den Strudel beschrieben, so vierter Spieltag Tabellenführer, dann ging es abwärts. Das ist ja so ein bisschen, wenn man das mit Dynamo vergleicht, da ging es bis zur Winterpause super und dann abwärts. Aber dieser Strudel ist vielleicht das Gleiche. Wenn du jetzt rückblickend auf die Zeit guckst, kann man dann so einen Knackpunkt feststellen oder ist das dann wirklich so eine Aneinanderreihung von kleinen Teilchen, die als großes Puzzle wirklich erst rückblickend bewusst wird? Oder hätte man jetzt, sagst du jetzt, okay, wenn ich das jetzt so sehe, da hätte es die Möglichkeit gegeben, im Oktober eine Bremse reinzuhauen oder im November was anders zu machen? Oder ist Fußball dann ein Stück weit auch Tagesgeschäft und ein Negativstrudel eben, das eben nicht umsonst ein Negativstrudel?
Die Frage ist gut und berechtigt, vor allem auch der Vergleich mit dem Puzzle, den finde ich immer sehr, sehr gut. Weil am Ende ist es so, wenn ein Verein eine Strategie hat, wo der Verein hin möchte, dann ist es oft so, dass du dann mal Puzzleteile zusammenbaust und möglichst so, dass die natürlich alle aneinander passen. Das ist nicht immer einfach. Das bedeutet auch sehr, sehr viel Arbeit in der Vorbereitung, was das Scouting zum Beispiel betrifft, was das Personalrecruitment betrifft, was die strategischen Themen im Verein betreffen. Wie wollen wir Fußball spielen? Wie wollen wir uns ausrichten? Wie wollen wir eben auftreten? Wie wollen wir arbeiten? Wie will der Verein sich zeigen? Wie geben wir uns die Hand auf diese einzelnen Fragestellungen und dementsprechend wird ja dann auch so Fußball gespielt und dementsprechend brauchst du natürlich auch die Spieler, den Trainer und so weiter und so fort. Also diese ganzen einzelnen Puzzlestücke. Und da ist es natürlich extrem wichtig zu wissen, wie das Grobbild aussehen muss. Und ich glaube, das hatten wir nie so richtig geschafft, das so hinzubekommen, dass man genau weiß, welcher Rahmen steht und welche einzelnen Puzzleteile gehören aneinander. Und es hat sich oft eher jetzt im Nachgang so angefühlt, wenn wir bei der Puzzle-Metapher bleiben. Ich musste letztens daran denken, weil ich mit einem Sohn von einem Freund tatsächlich ein Puzzle gemacht habe und der kleine Junge wollte immer so einzelne Puzzlestücke so an die anderen dranpressen einfach. So richtig dran drücken, obwohl die gar nicht funktioniert haben. Und so passiert das leider oft bei Fußballvereinen und vielleicht auch rückblickend bei uns, dass die Puzzleteile einfach nicht so aneinander gepasst haben und dadurch eben dieser Strudel, wie du es genannt hast, dann irgendwann kam.
Das Typische, was man dann in solchen Situationen macht, wenn es gar nicht läuft, ist, sich vom Trainer zu trennen. Ihr habt das im Dezember von Alois Schwarz getan. Es hieß von der Ferne aus, und wir haben Hansa Rostock wirklich von der Ferne beobachtet, Dynamo Dresden war in der dritten Liga. Man schaut natürlich immer mal ein bisschen drauf, was machen die Ostvereine in der zweiten Liga. Aber unser Betätigungsfeld war natürlich Liga 3. Es hieß, ja, zwischenmenschlich hat es nicht immer so zwischen euch gestimmt. Stimmt. Du kannst ja jetzt auch klarstellen und kannst auch mal ein bisschen drüber sprechen, dass die Ergebnisse dann nicht mehr da waren, steht natürlich auch auf einem klaren Blatt Papier.
Genau, das muss man, glaube ich, immer erstmal in den Vordergrund stellen, dass halt Ergebnisse nicht mehr da waren. Ich persönlich kann zwischenmenschlich überhaupt nichts gegen Alois Schwarz sagen, ganz im Gegenteil. Wir hatten meiner Meinung nach versucht, ein offenes Verhältnis zu pflegen, was geprägt war von Ehrlichkeit und Direktheit. Dass man unterschiedliche Meinungen hat, unterschiedliche Ansätze, das ist nichts Neues im Fußball. Das kann passieren und das kommt auch immer wieder im Leben vor, dass man verschiedene Vorstellungen hat. Aber ich glaube schon, dass wir darüber diskutiert haben. Der Alu war natürlich vorher schon da als Trainer, hat natürlich da auch eine sehr, sehr erfolgreiche Rückrunde oder vor allem die letzten 6 Spiele sehr, sehr erfolgreich bestritten und somit auch ein Wunder irgendwo geschafft, sodass er dann natürlich auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit in die neue Saison gekommen ist. Und dann kommt natürlich ein neuer Sportdirektor, deutlich jünger, mit vielleicht anderen Ansätzen. Und natürlich hat es da gebraucht, sich so ein bisschen zu finden und Vertrauen miteinander zu schaffen. Aber da sind wir jetzt wieder bei den Puzzleteilen. Ich glaube einfach, dass unabhängig von der Menschlichkeit, und der Alu ist ein total guter Mensch, aber unsere Puzzleteile haben einfach nicht so zusammengepasst und funktioniert. Und vielleicht hätte ein anderes Puzzleteil zu Alu oder ein anderes Puzzleteil zu mir gepasst. Das muss man dann einfach so runterbrechen. Aber zwischenmenschlich war es meiner Meinung nach überhaupt nicht.
Christian, eine Frage, die ins Zwischenmenschliche reinspielt. Du bist 40 Jahre alt, kann man so sagen. Vincent Kompany zum Beispiel ist 38, Julian Nagelsmann, glaube ich, 36. Wie sehr spielt Alter in der Branche eine Rolle, wenn die Mitstreiter, sei es jetzt, bei dir war es der Trainer, wenn man jetzt das Nagelsmann-Beispiel nimmt, dann ist es dann der Sportchef Rudi Völler, wenn ein deutlicher Altersunterschied ist, muss man sich da behaupten? Ist das am Ende auch eine Altersfrage? Ist das ein Stück weit inzwischen vielleicht auch eine Generationenfrage?
Ja, ich glaube schon, dass es eine Frage ist, dass man sich behaupten muss, dass man gegenseitig natürlich irgendwie vielleicht aus verschiedenen Generationen kommt, dadurch natürlich den Fußball auch verschieden erlebt hat oder erlebt, der Fußball sich entwickelt hat, der Fußball einfach anders geworden ist als vor ein paar Jahren. Ich meine, ich kenne ja nur selber noch den Fußball aus vor 15 Jahren, das war noch ganz anders als heute. Ich kenne ihn noch vor 10 Jahren, war es noch ganz anders. Also es entwickelt sich unglaublich schnell durch ganz viele andere neue Ansätze. Und ich glaube schon, dass die in Anführungsstrichen ältere Generation einen Vorbehalt hat gegenüber der jüngeren Generation. Und das ist aber nicht unbedingt schlimm, weil, sagen wir mal, ein bisschen Kritik oder ein bisschen Fragestellung gehören dazu, um weiterzukommen. Aber das Wichtigste ist halt, sich gegenseitig zu vertrauen. Und ich glaube, so leben auch Vereine. Also es geht ja in jedem Verein nur ein Miteinander. Es bringt ja nichts, dass ich sage, ich bin der Jüngere und habe bessere Ansätze. Oder der Alu sagt, oder jetzt mal als Beispiel, jetzt in Rostock, ich bin der Ältere, ich war schon länger hier und was will der Jüngere mir erzählen? Das spiegelt sich ja auf ganz viele Vereine wider. Dieses nicht miteinander arbeiten und dieses nicht an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das sollte unabhängig vom Alter sein, weil nur so können Vereine erfolgreich sein. Und im Fußball allgemein ist das Thema Befindlichkeiten, Eitelkeiten und auch Altersunterschiede schon eine Fragestellung. Ja.
Da spielt das Ego natürlich auch immer eine große Rolle. Du hast viel von Puzzleteilen gesprochen. Das Puzzleteil Mersat Selimbegovic, den du dann als Nachfolger geholt hast, der in Regensburg tolle Arbeit geleistet hat, hat dann nicht gepasst.
Leider, wirklich leider, weil ich bis heute noch sagen muss, dass es meiner Meinung nach der perfekte Trainer ist, der zu einem Verein wie Hansa Rostock passt. Der ist menschlich unglaublich überragend, bodenständig und nah. Jemand, der immer alles gibt, der einen unglaublich guten Ansatz auch vom Fußball hat, der eigentlich zu dem Thema Kogge Rau, Fußballspielen oben in der Ostsee, im Ostseestadion, nach vorne gerichtet, furchtlos und so, sind alles so Key Facts, die auf den Mersat passen. Und dadurch war das im Auswahlprozess eigentlich irgendwann auch genau der Trainer, wo ich das Gefühl hatte, wie die Faust aufs Auge. Und aber auch da war es eben so, dass am Ende die Ergebnisse zählen müssen. Wir haben viele gute Spiele gemacht, aber leider eben nicht die zählbaren Ergebnisse rausgeholt. Wir haben nie irgendwie hoch verloren, das nur in Berlin, was man ehrlich sagen muss, wo das 4-0 dann deutlich war. Aber ja, eben auch da war es so, wenn dann am Ende das Ergebnis oder der Output nicht da ist, dann hat es eben nicht so funktioniert und die Puzzleteile nicht zusammengepasst. Und ich glaube, auch da war es eben so, dass bei Mersat mehr Zeit dann auch in der Personalplanung benötigt worden wäre, um dann vielleicht auf der einen oder anderen Position den passenderen Spielern, will ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, den besseren, aber den passenderen Spielern zu finden und somit auch eine Mannschaft zusammenzubauen, mit der er noch besser umgehen kann, weil dann der Schritt schon nochmal was Neues war für die Mannschaft, aber meiner Meinung nach zu einem anderen Trainer wahrscheinlich noch größer geworden wäre, also beispielsweise ein Trainer, der nochmal ballbezogener gewesen wäre oder so. Mhm. Ich fand halt, das hätte gut gepasst, aber in dem Moment sollte es nicht sein.
Viel Zeit hat man dir in Rostock nicht gegeben bei der Kogge. Bedauerst du das, dass du nur so wenig Zeit bekommen hast, dass, wie gesagt, nach knapp einem Jahr schon Schluss war?
Ich will mal so sagen, wir haben uns ja gegenseitig die Zeit dann nicht mehr gegeben, weil wir in einem langen Diskussionsprozess dann beidseitig festgestellt haben, dass das so nicht funktionieren kann und uns dann auch irgendwo geeinigt hat, was eigentlich so hinter verschlossenen Türen waren, aber dann irgendwann irgendwie die Presse wie so oft Wind bekommen hat und dann natürlich ihre eigene Interpretation daraus gemacht hat, sprich, der hat seinen Vertrag aufgelöst und er will zurück zu Dynamo Dresden und so weiter. Also das war ja dann teilweise wirklich totaler Quatsch, was da in Zeitschriften stand. Und ich bedauere es schon, dass es nicht so funktioniert hat, für den gesamten Verein vor allem, weil ich glaube schon, dass da sehr, sehr viel Potenzial ist, wo man viel auch erreichen kann, wo man viel ansetzen kann. Und das ist schon ein Punkt, wo ich sage, schade, dass das nicht funktioniert hat, dass man unsere jeweiligen Vorstellungen, Ansätze nicht zusammenbringen konnte, um dann eben das in verschiedenen Bereichen auf ein neues Level zu heben. Aber ich bin auch Realist und habe natürlich viel darüber nachgedacht und weiß auch, dass es manchmal eben im Leben so ist, dass irgendwas nicht zusammenpasst. Und dann ist es vielleicht auch manchmal besser so, wenn man sich trennt, auch wenn es für den Moment weht.
Nun ist ja der sportliche Bereich das eine, das hast du gerade beschrieben, wie das in der Liga lief und Rostock ein ähnlich emotionales Umfeld, wie wir es hier in Dresden haben. Die andere Seite ist dann die Vereinsseite und was Vorstand und so weiter angeht. Und auch da war es ja jetzt nicht unbedingt ruhig in dem Jahr, oder? Dann kam mit Jürgen Wehland sogar, ich will mal sagen, ich weiß nicht, ob es ein guter alter Bekannter ist, aber zumindest ein bekanntes Gesicht aus Dresdner Zeiten. Für uns war das zumindest aus der Ferne eine interessante Konstellation, aber in Ruhe arbeiten konnte man in dem Jahr wahrscheinlich auch schwierig und das zieht sich ja bis jetzt hin, ne?
Ja, also ich muss unbedingt das wieder betonen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen. Und am Ende war es eben so, dass der Robert Marien mich geholt hatte, das über einen sehr, sehr guten, meiner Meinung nach, Rekrutierungsprozess auch abgelaufen ist. Also der war schon sehr, sehr intensiv am Anfang. Und wir dann zusammen quasi in diese Mission reingestartet sind, aber natürlich irgendwann auch der Robert Marien gesundheitsbedingten Rückzieher machen musste, ärztlich verschrieben auch. Das hat man meiner Meinung nach auch gemerkt, weil er natürlich die letzten Jahre unglaublich viel erreicht hat und geschaffen hat dort in dem Verein. Er ist natürlich dort der Mann am Steuer gewesen und wenn der dann wegbricht in irgendeiner Form und jemand Neues kommt, dann ist es immer erstmal Unruhe. Und das hat sich natürlich in allen Bereichen gespiegelt. Und der Jürgen kam dann und er hat natürlich erstmal ein dickes Brett zu bohren gehabt, was eben Themen betraf, was Personal betraf, was was das Thema Fans betraf, was natürlich seine eigene Stellung betraf mit dem Abgang von Robert und ihm als Nachfolger beziehungsweise Interimsnachfolger. Jetzt ist er mittlerweile insgesamt da. Und diese Unruhe spiegelt sich natürlich auf alles wider, weil es natürlich keinen klaren Anker gibt, an dem man sich festhalten kann. Und ich glaube, das ist dann für jeden auch irgendwie ein Thema, was er für sich irgendwo mitnimmt. Und das ist das Schlimmste eigentlich, was passieren kann.
Wenn du heute auf die Zeit in Rostock zurückblickst, wir sagen es so häufig, wenn man aus der Tür rausgeht, ist man immer schlauer, als wenn man hineingeht. Was würdest du vielleicht anders machen? Was lief nicht so, wie du dir das gewünscht hast?
Ich glaube, ich würde im Nachgang, wie gesagt, Jens, du hast ja schon gesagt, es ist immer einfacher zu bewerten, aber ich würde auf jeden Fall Dinge mehr Zeit geben. Das ist, glaube ich, das der erste Punkt zu sagen. Man hat zwar viele Ideen, man hat auch viele Sachen schon selber aufbauen können, vor allem in Dresden, wo wir in vielen Themen dann doch weiter waren über die Jahre. Und trotzdem ist es so, dass jeder Verein nochmal anders ist und jedes Umfeld anders ist. Und es manchmal wichtig ist, erstmal zu sagen, ich gucke mir das erstmal an. Ich gucke mir das erstmal eine ganze Weile an, um das kennenzulernen, das zu verstehen, FC Hansa Rostock zu verstehen, die Menschen zu verstehen. Wollen sie schnell sein? Wollen sie eben emotional sein? Soll alles eher ein bisschen langsamer gehen? Welche Themen sind wichtig, auf die man sich fokussieren muss? Was steht über allen und so weiter und so fort? Und ich glaube, rückblickend gesehen habe ich mir da viel zu viele Themen vorgenommen, die ich gerne angepasst hätte, optimiert, wie auch immer bearbeitet hätte, wie man das auch immer sagen will. Und ich glaube, da ein bisschen das Tempo rausnehmen ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich stellen muss, dazu sagen, was ist jetzt wichtig und was ist der erste Keypoint? Und noch weniger, das ist der zweite Fakt, den ich für mich gelernt habe, noch deutlich weniger Kompromisse in den Entscheidungen zu gehen. Also wenn man seinen Weg geht, für den man auch geholt wurde irgendwo, dann auch den klar gehen und das auch klar kommunizieren, damit alle Mitarbeiter da auch folgen können. Und wie gesagt, kein links und rechts. Natürlich immer gemeinsam Entscheidungen treffen. Das steht über allem, aber kompromissloser. Und da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass ich zu sehr dann kompromissbereit war und mich danach im Nachgang darüber geärgert habe.
Jetzt habt ihr den Vertrag dann im Frühjahr, du hast es erzählt, aufgelöst. Das war also ein Stück weit auch schleichender Abschied. Wie lange braucht es, bis man dann so richtig loslassen kann? Ich meine, die Saison ging dann jetzt irgendwann wieder los. Es ist da auch ein Umbruch in Rostock personeller Art passiert. Ich glaube, die haben jetzt inzwischen 16 Neuzugänge. Ist das noch ein Stück weit, in Anführungsstrichen, dein Verein? Sind das jetzt, taucht da auch der ein oder andere Spieler auf, wo du sagst, ja, das ist ja meine Vorarbeit, das ist so ein bisschen, was wir uns in Dresden auch fragen, wie viele Transfers sind jetzt Ralf Becker Transfers, was sind David Fischer Transfers, was sind Thomas Brendel Transfers? Wie stellt sich das für dich in Rostock dar, wenn du jetzt letzte Woche unterwegs warst in den Alpen? Kreisen die Gedanken da noch viel über die Zeit in Rostock oder geht der Blick dann, also wie schnell kann man loslassen? In so einer, gerade nach so einer intensiven Zeit und so einem intensiven Jahr auch.
Also dadurch, dass man da verankert war für ein Jahr und ich auch viele Mitarbeiter dort schätzen und mögen gelernt habe, interessiert einen natürlich schon, wie das weitergeht in Rostock. Und ich kenne natürlich den Amir Chabosadeh auch sehr gut und den Julius Ohnesorge, der da technischer Direktor ist, und den Jürgen natürlich. Also man hat ja noch Verbindung. Und als ich am Samstag vom Transalpin Run nach Hause kam, habe ich natürlich auch Magenta angemacht und habe mir dann Hansa angeschaut und dann nebenbei noch Dynamo bei MDR, also lief doppelt.
Aber auf dem großen Bildschirm lief Dynamo, oder?
weil es bei MDR kam. Nein, also es lief parallel und konnte natürlich beide Vereine sehen. Was ich damit sagen will, ist, natürlich interessiert mich beides immer noch sehr, aber ich versuche mich da schon von zu koppeln. Ich versuche auch das nicht zu bewerten, ob irgendwelche Sachen jetzt gut sind oder schlecht sind, ob ich die anders gemacht hätte, ob von mir noch Sachen da sind, die geblieben sind oder so weiter, sondern ich versuche das wirklich komplett emotionslos zu sehen und drücke den Verein einfach total die Daumen, weil auch Hansa, auch wenn ich nur ein Jahr war, natürlich sehr, sehr prägend war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das mein Verein ist, wie du gerade gesagt hast, dein Verein. Also das wäre, glaube ich, zu viel nach einem Jahr. Das ist in Dresden 10 Jahre ist dann schon eine andere Nummer, plus gebürtiger Dresdner. Aber trotzdem verfolgt man den Verein natürlich sehr und wünscht da, dass die Entscheidungen, die treffen, gut sind, dass alle an einem Strang ziehen, dass die Puzzleteile möglichst funktionieren und dass vor allem auch Zeit gelassen wird, dass bestimmte Sachen, die neu sind, sich entwickeln können.
Ist eine schwierige Phase gerade in Rostock. Ne? Das ist sicherlich am Samstag, als beide Bildschirme nebeneinander liefen, auch nochmal sehr deutlich geworden, sowohl im Ergebnis, aber halt auch jetzt, wenn man den ganzen Saisonstart sieht, ne? Wie die Mannschaften funktionieren. Da muss man Angst haben oder besteht Tatsache so auch die Gefahr, dass Rostock durchgereicht werden kann. Das ist ja immer so ein bisschen, wenn man viele Jahre zweite Liga gespielt hat auch und dann in diese dritte Liga kommt, dass das ja auch wieder ein ganz neuer Anpassungsprozess ist.
Ja, also klar, alleine schon der Tabellenstand gerade, wobei man ja mal sagen muss, es ist jetzt erst der Anfang der Saison. Ich glaube, es ist auch da wichtig, Ruhe zu bewahren und einfach daran zu glauben, weil die Qualität ist in der Mannschaft da. Jetzt geht es nur eben, die herauszukitzeln und die Spieler irgendwie stark zu machen, dass sie daran da glauben. Man hat es ja letztes Jahr in Bielefeld gesehen, dass sie auch lange unten hingen und dann am Ende natürlich auch Ruhe bewahrt wurde und dem Mitch Kniart Zeit gelassen wurde und jetzt nicht bei den ersten drei Niederlagen eingebrochen wurde. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass alle in Rostock verstehen, dass es nur über Ruhe und einen gemeinsamen Weg geht. Auch wenn vielleicht manche Sachen nicht so laufen, aber es ändert ja nichts, dann im Stadion alle zu rufen, dass ein neuer Stürmer her muss oder dass der Trainer raus soll oder was auch immer. Es geht nur für den Moment, da das Beste draus zu holen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass das alle verstehen, in ihrem Bereich zu arbeiten und da Vollgas zu geben. Die Spieler, der Trainerstab, alle ringsherum und natürlich dann auch die Fans.
Ich hatte mich bei meinem Ausflug nach Mallorca mit einem Hansa-Fan ein bisschen unterhalten, der schimpfte und jammerte, der sagte, es sind alle Söldner und es funktioniert nicht und unser bester Stürmer kommt aus der eigenen Jugend, das ist der einzige, den wir haben, und der hat auf vieles geschimpft und man merkt schon, und da sind die Parallelen natürlich auch zu Dynamo Dresden da, sehr emotionales Umfeld und die haben natürlich jetzt eine schwierige Zeit auch durchgemacht und gerade nach so einem Abstieg, wenn dann nicht der Turnaround kommt, dann wirst du natürlich noch unruhiger.
Ja, also die schwierige Zeit war ja vorher schon da. Wenn man mal wirklich realistisch zurückguckt, ist ja Hansa lange in der dritten Liga gewesen. Dann sind sie in dem Corona-Jahr aufgestiegen mit uns.
Genau.
Natürlich auch, also es war jetzt nicht der souveränste Aufstieg, aber trotzdem war es dann ein Aufstieg in der Corona, sind mit uns in der zweiten Liga. Und das erste Zweitliga-Jahr haben wir bitter zu spüren gekriegt, als sie bei uns, als ich noch in Dresden war, ja. Das 4-1 in Dresden gewonnen. Das war ja eine ganz, ganz bittere Nummer für Dresden vor allem. Ich glaube, es war auch noch am Tag vom Dixie, wenn ich mich daran erinnern kann. Ja. Also das war ganz schlimm. Und die Saison war die einzige Saison, wo ich das Gefühl hatte, dass Hansa da durch den Umbruch, den sie dann auch gemacht haben nach dem Aufstieg, sagen wir mal, eine ruhigere Saison hatten. Und danach folgten ja zwei, eine wirklich nochmal knappe Saison und dann natürlich die Wundersaison in dem letzten Jahr und dann letztes Jahr dann quasi der Abstieg. Also das ist ja sowieso schon sehr, sehr viel Leid und Kampf in Rostock und wenig Ruhe. Und jetzt kommt das dazu, dass in der dritten Liga das auch da unten steht. Und deswegen umso mehr ist es so, dass es wichtig ist, dass sie genau die Tugenden rausholen, die meistens dazu zugeführt haben, als sie zum Beispiel damals aufgestiegen sind oder in der Liga geblieben sind, mit viel Zusammenhalt und mit viel Kraft einfach. Und ich glaube, nur das hilft.
Wie siehst du denn aktuell Dynamo Dresden aufgestellt? Am Samstag kommt es ja nun zum Duell. Es spielt also quasi der Tabellenführer gegen den Tabellen-18. Aber ich glaube, bei diesem Klassiker des Ostens kann man die Tabellenstände mal außen vor lassen. Es ist jetzt in dem Sinne kein Derby, aber es ist natürlich ein spezielles Spiel. Aber Dynamo ist natürlich wesentlich besser aus den Startlöchern gekommen. 4 Siege aus 5 Drittligaspielen, da kann man nicht meckern. Und das sieht auch richtig ordentlich aus.
Ja, also du sagst schon richtig, das wird natürlich ein heißes Duell, Ost-Derby. Die Rostocker Spieler freuen sich natürlich unglaublich darauf. Das hat man aus den Interviews schon raushören können im Nachgang zu dem Spiel. Und ich glaube schon, dass das nochmal eine andere Nummer wird, weil andere Emotionalität drin steckt. Es wird eine andere Zweikampfführung sicherlich geben. Es wird sicherlich viel mit gewetzten Messer da ins Spiel gegangen werden. Und was mir bei Dynamo gefällt, ist, dass sie bisher in den meisten Spielen, die ich jetzt sehen konnte, trotzdem eine gewisse Struktur und Ruhe hatten. Und ich glaube, dass wenn sie das am Samstag wieder beibehalten und ihren Spielstil durchbringen, dann auch erfolgreich sein kann. Das ist das, was mir bisher aufgefallen ist, dass die Struktur der Mannschaft, die Struktur des Spiels, die Intensität des Spiels wirklich gut ist und mich beeindruckt hat. Vor allem im Spiel gegen Düsseldorf, muss man ehrlich sagen, im DFB-Pokal. Aber auch in den anderen Spielen vom ersten Spieltag weg hatte ich das Gefühl, da passt was. Und vor allem gefällt mir auch die Mannschaftszusammenstellung, dass man sagen kann, es sind junge Kerle dabei, die sich behaupten können. Toni Menzel ist natürlich jetzt das Top-Beispiel an allen voran, aber auch, dass ein Ömi oder ein Paul Lehmann auf der Bank sitzen und so weiter oder ein junger Bock dann auf seine Chance kriegt, zeigt, dass der Trainer sich A, davor nicht scheut, die Jungen ins Spiel zu bringen und B, dass du einen Kader hast, der viel Hunger hat. Und vielleicht ist das der Unterschied zum letzten Jahr, zumindest Stand jetzt, dass vielleicht mehr Hunger auf der Bank sitzt, die das nutzen wollen, als Frustration. Und das könnte eine große Chance Chance sein.
Ja, du hast Toni Menzel jetzt gerade schon angesprochen. Der hat natürlich auch am letzten Samstag dem Spiel bei 1860 München wieder seinen Stempel aufgedrückt. Nicht nur wegen seiner 2 geschossenen Tore. Und manch einer fragt sich, na, je mehr der so tolle Leistung bietet, werden natürlich auch andere Vereine auf den aufmerksam. Ralf Becker hat ihm letztes Jahr Gott sei Dank einen langfristigen Vertrag gegeben. Aber wie lange bleibt denn der noch hier in Dresden?
Ja, per se, wie du es richtig sagst, er hat einen Vertrag. Also mindestens so lange wie der Vertrag ist, könnte Dynamo ihn halten. Irgendwann ist natürlich der Punkt gekommen. Das hatten wir auch immer gesagt, wenn ein Spieler aus den Schuhen von Dynamo Dresden verdientermaßen rauswächst, dann soll er halt den nächsten Schritt gehen. Aber dann muss der nächste Schritt eben dementsprechend auch finanziell zu Buche getragen werden. Und ich denke, das könnte bei ihm passieren. Aber ich glaube, ihm würde es auch gut tun. Ich kenne ihn ja auch schon länger. Und ich fand immer schon, dass das ein super Junge war, auch in den Jugendmannschaften. Ich glaube trotzdem, dass ihm das gut tut, wenn wir alle Ruhe bewahren und ihm auch die Zeit lassen und jetzt nicht schon darüber nachdenken, wann er endlich gehen kann oder gehen wird und die Angst schon wieder zur Fragestellung machen, der wird uns verlassen und von großen Vereinen weggekauft. Er hat Vertrag. Ich glaube, Toni ist ein bodenständiger Junge. Der weiß, dass es bei Dynamo Dresden gerade in diesem Jahr sehr, sehr wichtig ist, auf die Einsatzzeiten zu kommen in der dritten Liga in seinem Alter. Und wer weiß, wo dieses Jahr dann auch sportlich als Verein hinführt. Vielleicht hat er dann die Chance, nächstes Jahr beim gleichen Verein in der zweiten Liga den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, so wie ich auch seinen Berater kenne und sein Umfeld, werden das gut einschätzen, egal welche Vereine da buhlen.
Ja, um Gottes Willen, man muss nach 5 Drittligaspielen noch keine Angst machen, zumal bei Toni Menzel wirklich eine sehr enge Bindung zur Stadt und zu Dynamo vorhanden ist.
Ja, also unabhängig, ob er da jetzt verbandelt ist oder nee, ich habe ihn immer als sehr, sehr bodenständigen, wirklich sportlich guten Jungen wahrgenommen und ihm tut es einfach wirklich gut, Ruhe zu bewahren, einfach Fußball zu spielen, sich zu entwickeln, weil er ist noch ganz jung und hat alles vor sich und er muss sich jetzt überhaupt nie überholen.
Ralf Minge hat ja immer den Satz geprägt, Mentalität schlägt Qualität. Und beim Toni Menzel hat man so ein bisschen das Gefühl, dass da beides zusammenkommt. Aber Christian, du hast gesagt, ne, der ist auch erst 19. Ist da der kritische Karrierepunkt schon gekommen? Jetzt ist er im Männerbereich angekommen oder ist dann, also wenn man zu 19 ist, oder kommt das erst noch mit 20, 21, wenn jetzt vielleicht auch die Erwartungen größer werden an ihn?
Ja, ich glaube, der kommt jetzt. Jetzt ist es wichtig, dass der Toni eine Strategie findet, mit den nächsten Schritten umzugehen. Man sieht jetzt im Kicker Menzel unaufhaltbar und so weiter und so fort, wieder 11 des Tages und so weiter. Er ist jetzt in aller Munde. Sicherlich werden die ersten Vereine anrufen. Ich weiß nicht, wie er bei Social Media aufgestellt ist. Wenn er bei Instagram sein sollte, wird das sicher explodieren. Die Eltern werden angesprochen. In der Schule, überall wo er hingeht, muss er Fotos machen und so weiter und so fort. Diese Dimension ist der Junge ja noch nicht gewöhnt. Und da ist es jetzt ganz, ganz wichtig, das nicht zu überschätzen, weil im Fußball ist alles nur wirklich kurzlebig. Und macht der Toni 3 schlechte Spiele, ist es alles wieder egal. Verletzt der Toni sich, ist es alles irgendwann wieder egal. Also es sind Momente, die können noch kommen, wo er gewappnet sein muss, mit denen umzugehen. Und deswegen sage ich, fokussieren, alles ausblenden, total egal, was jetzt ist, weil im Fußball wird alles vergessen, und genauso weitermachen und nichts übertreiben in irgendeiner Form oder überbewerten oder weniger machen, nur weil es gerade gut läuft, sondern eigentlich gerade jetzt nochmal eine Minute eher im Kraftraum sein, nochmal eine Minute eher im Bett und vielleicht noch mehr auf die Ernährung achten, weil dann kann es vielleicht wirklich gut werden bei ihm.
Das hoffen wir. Weil du die Zusammensetzung der Mannschaft gelobt hast, gibt es irgendwie einen Spieler, einen Neuzugang, weil du natürlich auch da immer ein Auge drauf hast, von dem du besonders angetan bist?
Nee, besonders nicht. Die meisten kenne ich ja. Hm? Waren ja auch schon mal da. Natürlich mit dem Philipp Heise ist natürlich ein Spieler gekommen, der gerade auf der Position aus der Schiene und die Interpretation, die er jetzt spielen muss, eine unglaubliche Waffe für die Liga ist und sein kann. Ich finde es gut, dass Dynamo auch Spieler geholt hat, die eben augenscheinlich, sage ich jetzt mal, in der Breite den Kader verstärken und dann eben die Liga gut kennen. Jetzt gerade auch mit dem Sascha Riech oder einem Böder oder so weiter und so fort, die eben schon stark in der Liga waren und ein gewisses Puzzleteil mitbringen, um eben, was ich vorhin gesagt hatte, eher Hunger als Frustration zu schüren. Und das gefällt mir wirklich gut an dem Kader. Ob mit dem Alias Chazar oder mit dem Vinko Schapina dort im Zentrum 2 Spieler zu haben, die A, Erfahrung schon haben in der Liga, B, aber auch noch Entwicklungspotenzial, eine Physis haben, trotzdem Fußball spielen können. Also das gefällt mir schon. Und die anderen, wie Christoph der Ferner und so, ist ja gar keine Frage. Und waren ja teilweise schon da, Haube, kombiniert mit Toni Menzel, Olli Batista Meier, der anscheinend dann sich auch gut einfügt. Also ich muss sagen, es funktioniert gerade. Auch ein Lenny auf der rechten Seite, der da, glaube ich, seine Position gefunden hat. Nicht zu defensiv, nicht zu offensiv, kann genau marschieren. Also mir gefällt das so, wie das aktuell läuft, und ich wünsche dem Verein, dass es genauso weiter wird.
Wir haben ja viel diskutiert, Christian, zum Ende der Transferphase, ob denn jetzt noch ein Spieler geholt werden sollte, vielleicht sogar 2 als Ersatz für Zimmerschied. Dynamo hat das jetzt in dem Sinne nicht getan. Aktuell stellt sich jetzt nicht als Fehler heraus.
Also ich bin halt nicht der Kaderplaner oder der Sportdirektor, deswegen ist es immer schwierig, dir irgendeine Empfehlung oder eine Bewertung abzugeben. Ich glaube, dass der Kader gut genug ist, das aufzufangen und dass er auch vor allem in der Hinrunde gut genug sein wird, das aufzufangen. Und dann hat man in der Winterpause immer nochmal die Möglichkeit, dann wirklich gezielt nachzulegen, auf welchen Positionen man sich dann qualitativ verstärken will. Aber immer auch mit der Fragestellung, macht das die Mannschaft wirklich besser und was passiert mit der Mannschaft, wenn Spieler XY geholt wird? Und ich finde es so besser, eher da den Fokus jetzt auf diese Mannschaft zu haben, die ja das jetzt in den ersten 5 Spielen auch nachgewiesen hat, inklusive DFB-Pokal.
Nimm uns mal mit Blick auf das Wintertransferfenster. Wann geht das los, dass man sagt, wir müssen im Winter oder wir wollen im Winter was machen? Also jetzt Stand läuft es ja. Musst du jetzt schon Kandidaten im Blick haben oder kristallisiert sich das dann doch erst im November, Dezember heraus, wenn auch klar ist, wie vielleicht, das ist immer unser Mutmaßen, einzelne Spieler bei ihrem Verein auch nicht so zum Zug kommen, dass man, also Dynamo muss sich ja aus dem recht hohen Regal oder möchte sich da aus dem recht hohen Regal bedienen, vielleicht dann auch schon mit Blick, ist der Spieler mutmaßlich vielleicht auch mal zweitligatauglich, das sind ja alles wahrscheinlich Überlegungen.
Ja, das sind ehrlich gesagt sehr, sehr viele Überlegungen strategischer und operativer Natur. Also klar, jetzt kurzfristig gesehen, sind die natürlich schon total drin im Thema Winter. Und gerade Thema Tom Zimmerschied verlagert sich ja jetzt wahrscheinlich auf den Winter das Thema, ob man das dann eben da nachholt. Das heißt, die Scouting-Abteilung, die Jungs, werden da schon im Sommer, spätestens im Sommer angefangen haben vorzuarbeiten, intensivieren jetzt das Thema im offensiver Flügelspieler oder offensiver variabler Spieler und werden im Winter dann noch passendere Kandidaten haben, die vor allem noch mehr abgestimmt auch auf den Trainer. Eventuell sind sie immer wieder beim Thema Puzzleteil. Jetzt haben die Jungs natürlich rund um Sportgeschäftsführer und Scouting-Team noch mehr Zeit, sich mit Thomas Stamm auch auszutauschen. Was braucht er dann genau für seinen Fußball? Und das gibt dann auch die Zeit, dann weniger Fehler vielleicht im Winter zu machen.
Paul Wagner kennst du noch? Den jetzigen Kaderplaner. Der ist noch richtig jung. Wir haben mit ihm zur Saisoneröffnung gesprochen. Aber der hat einen klaren Plan, einen klaren Fokus und der weiß, von was er redet.
Der Paul ist ein schlauer Kerl und ein guter Mensch. Also ich glaube, das war eine gute Entscheidung, dann auch dem Paul noch mehr Verantwortung zu geben. Und er ist sehr, sehr fleißig. Er kennt den Markt gut, wird ihn immer besser kennen, weil er eben ein hohes Auffassungsvermögen auch hat. Und ich traue mir noch viel zu.
So, dann lass uns über Samstag reden. Was erwartet uns da für ein Spiel am Samstag? Du hast schon gesagt, da wird auch viel Kampf drin sein. Das ist natürlich ein spezielles Spiel für den Osten. Was kann da ja auch den Unterschied machen? Spielt die Form der letzten Wochen eine Rolle? Spielt der Heimvorteil eine Rolle?
Ja, ich glaube schon. Also Dynamo mit der Form der letzten Wochen und mit der Ruhe eventuell, die von Spiel zu Spiel auch gewinnen und das Vertrauen ineinander in die Abläufe plus dem Stadion ist ja eher eine Frage der Freude dann. Also normalerweise sollte das Spiel für die Dresdner nicht den klassischen Druckcharakter haben, sondern wirklich eher den Bockcharakter, wieder das zu spielen, was wir können, was wir in München aber über weite Strecken, was wir gegen Düsseldorf, was wir in der Liga gezeigt haben und so weiter, dann zu bringen und in Rostock. Ich meine, der Verein kommt eher mit Angst, wie sagt man heutzutage, als angeschlagener Boxer, immer sehr gefährlich, weil sie natürlich auch wahrscheinlich in irgendeinem Vollgascharakter, was Intensität betrifft, reingehen werden. Und deswegen ist es schwer zu sagen, wie beide Mannschaften auftreten. Ich glaube aber, dass bei Dynamo eher die Freude und der Bock im Vordergrund steht auf das Spiel und in Rostock eher wirklich der Druck.
Und du sitzt da mit anderthalb gedrückten Daumen für Dynamo oder bist du neutral und lässt die Tagesform entscheiden?
Ich bin neutral und freue mich auf ein gutes Fußballspiel.
Ja, aber mal ganz ehrlich, wie schaust du dieses Spiel oder wie verfolgst du dieses Spiel? Ganz entspannt und sagst, ja, gucken wir mal, lass du mal bitte gegeneinander kämpfen. Ist wie wenn zwei Ex-Frauen von dir aufeinandertreffen würden.
Oh, Jens, das ist ja jetzt ein steiler Vergleich.
Ja, es ist wirklich schwierig. Ich kann da emotional keine Aussage treffen, weil ich freue mich wirklich, wenn beide Vereine ihren Weg gehen in der dritten Liga und ich drücke wirklich Rostock auch die Daumen, dass sie sich in irgendeiner Form fangen. Ob das jetzt am Wochenende ist oder später, werden wir sehen. Aber das
ist jetzt schon entschieden.
Ich meine das wirklich ernst. Ich wünsche mir ein gutes Spiel, der bessere soll gewinnen. Und ich glaube auch, dass beide genügend, also Dynamo sowieso jetzt auch durch die Verstärkung, die sie getätigt haben und auch den Großteil der Mannschaft, der geblieben ist und die einzelnen Bausteine eben sich einfach zu verbessern plus und im Gegensatz zu Rostock, wo ein großer Umbruch war. Ich glaube, dass beide einfach genügend Qualität haben, A, in der Liga zu bleiben oder eben auch oben mitzuspielen. Und jetzt am Wochenende wird es wirklich ein heißes Duell. Ich hoffe, dass alles ruhig bleibt vor allem. Das ist erstmal das Wichtigste und dass es ein gutes, faires Fußballspiel wird. Und dann werden wir sehen. Und ich schaue es wirklich entspannt. Und deshalb muss ich sagen, darauf freue ich mich auch mal ohne Emotionen. Schaue ich mir das von der Couch an.
Aber weil wir viel über Trainer geredet haben, Thomas Stamm scheint zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Wahl, was das Traineramt bei Dynamo Dresden betrifft, zu sein.
Ja, ich kenne ihn selber auch ein bisschen. Ich persönlich finde, dass er ein guter Trainer ist, ein sehr, sehr ehrgeiziger, zielstrebiger, ambitionierter Trainer, der natürlich auch in viel in Sachen Jugendausbildungstechniken und so mitbringt. Wir haben jetzt auch eine junge Mannschaft in Dresden, jetzt sage ich wir. Ne, aber
ja, schön, das wollte ich gerade auch nochmal rausheben. Aber du
nein, als gebürtiger Dresdner neigt man dann immer mal dazu. Aber die Dresdner haben jetzt auch eine junge Mannschaft und viele entwicklungsfähige Spieler. Und Thomas ist sehr, sehr fokussiert auf seine Struktur, auf seine Arbeit. Und ich glaube schon, dass wenn ihm die Zeit auch mal in schlechten Phasen, die hoffentlich nicht kommen, aber gegeben wird, dann kann das echt was Gutes werden und was Gutes zusammenpassen.
Was kommt bei dir, Christian? Was kommt nach dem großen Run durch die Alpen? Was wird beruflich das nächste Ziel sein? Wartest du jetzt ab, fährst ein bisschen durch die Stadien, guckst mal entspannt Fußball. Wie geht's weiter?
Genau, ich gucke viel Fußball, immer noch auch in den Fokusgebieten, in denen ich eigentlich immer unterwegs war. Dritte Liga, Regionalligen, Österreich, Schweiz und so weiter und so fort. Zweite Liga sowieso, Dänemark, Polen. Also versuche mich überall noch dann auch im Informationsbereich aufrechtzuerhalten. Und kombiniere das eher jetzt aktuell mit viel Hospitieren und Netzwerkarbeit, sodass ich mal dort reinschaue, wie machen das andere, wo kann man sich was abgucken, wie war man selber aufgestellt, was kann man noch lernen und so weiter und so fort. Das soll jetzt vor allem auch im Oktober und November nochmal Thema werden, dass ich da ein paar Vereine national und international besuche, so eine kleine Tour mache. Und dann werden wir sehen, was passiert in irgendeiner Form. Ich gucke, dadurch, dass ich natürlich auch Sportmanagement, Sportwissenschaft studiert habe, macht man sich natürlich auch Gedanken, ob es vielleicht was anderes wird, außer der Fußball. Das sind auch ein paar Gedanken, die jetzt so wachsen, aber das muss jetzt erstmal alles reifen. Aber ich sehe da jetzt nicht den großen Druck, dass ich sage, ich muss jetzt nächste Woche unbedingt entweder A beim Verein sein oder B ein Fitnessstudio aufmachen. Also das hat als Spaß jetzt mal gesagt. Ich will das wirklich sehr, sehr gut vorbereiten und dann schauen wir mal, was es wird.
Weil du gerade das Touren durch die Stadien erwähnt hast, du kennst die großen und die kleinen Stadien dieser Welt. Für die Groundhopper, die uns so vielleicht auch ein bisschen zuhören, hast du so einen speziellen Stadiontipp, wo man vielleicht mal vorbeischauen könnte, wo die Bratwurst vielleicht besonders gut ist oder wo es was Spezielles zu erleben ist, wo die Kulisse besonders cool ist?
Boah, da muss ich jetzt wirklich, das ist jetzt eine Frage, die überrascht mich, oder die, ja, die überrumpelt mich, nicht überrascht, die überrumpelt mich. Ich bin immer sehr gern, aber das werden die Groundhopper gerade alle in Dresden wissen, in Tschechien unterwegs, da gibt's auch in den Zweitligastadien oder so, tolle rote Klobasa, da wo man eigentlich denkt, wenn man die isst, kriegt man Herzinfarkt, aber die schmecken tatsächlich gut. Also das Gulaschki und die Klobasa in Tschechien sind immer wieder eine Reise wert. Ansonsten finde ich persönlich immer interessant, in Schweden unterwegs zu sein.
Das Alkohol ist teuer, ne? Also du trinkst keinen Alkohol, aber wenn man dort mal ein Bierchen trinken will, ist es natürlich schon mal, geht's ans Portemonnaie.
Schweden ist noch, ja, das kann sein, das weißt du besser. Aber Schweden ist immer schön, dann durchs Land zu touren und was weiß ich, in Kleinstädten zu sitzen, aber auch in großen, in Stockholm und so weiter. Dänemark das Gleiche. Ja, Polen, die Emotionalität. Ein konkretes Stadion, muss ich sagen, fällt mir jetzt gar nicht so ein. Also wahrscheinlich ist es dann, gerade die guten Groundhopper haben ja auch dann schon alles abgekrast, wahrscheinlich ist es am interessantesten, da mal wirklich sehr, sehr weit zu reisen und zum Beispiel mal in Bangkok sich ein Derby anzuschauen. Ich glaube, das ist dann auch was Besonderes.
Okay. Und, ja, das kann man ja mal auf die To-Do-Liste nehmen.
Und sportlich, Christian, Transalpin-Run solo, hast du jetzt absolviert. Das ist ja was Großes, auch ein wirklich längeres Etappenrennen. Gibt es da noch auf deinem Zettel was, wo du sagst, das würde ich schon nochmal machen?
Ja, da gibt es noch einiges, um ehrlich zu sein. Es gibt ein paar Marathon, die ich gerne mal probieren würde. Zum Beispiel den Serengeti-Marathon oder den Angkor Wat-Marathon in Kambodscha. Und das sind welche, die ich irgendwie gerne mal machen würde. Aber das ist
den will ich auch in Angriff nehmen. Habe ich auch irgendwie auf meiner To-Do-Liste.
Dann nehmt doch Claudio Kammerknecht in der Reisegruppe nach Kambodscha mit. Der hat jetzt schon, da könnt ihr euch zumindest dort im Stadion schon mal rumführen.
Stimmt, der hat jetzt dort ein ganz tolles Spiel gemacht, ne?
Irgendwie genau. Habe ich gehört. Ja, ja. Tor gemacht und sein Team ins Elfmeterschießen gerettet und dann sind die dort weitergekommen.
Claudio, guter Junge, auch ein schönes Erlebnis sicher für ihn. Nein, also solche Sachen, dann gibt es tatsächlich den Manaslu Trail im Himalaya-Gebirge, also es ist ein ähnliches Etappenrennen wie der Transalpin. Das wäre noch was ich wirklich gerne mal machen würde. Ja, da gibt es einige.
Okay,
die Liste ist wirklich groß, aber ich muss erst mal schauen. Die Frage, die vorher kam, wo geht's beruflich hin, das ist halt erstmal erste Priorität und wenn dann hier und da noch Zeit bleibt, sich vorzubereiten für ein paar weitere Sachen, dann wird schon der eine oder andere Trailer gerannt.
Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Ausführungen und toi, toi, toi für die Zukunft. Es hat großen Spaß gemacht.
Ich danke euch auch und drücke euch die Daumen weiterhin. Ne?
Und auch ein bisschen am Samstag.
Euch vor allem für euren Podcast.
Jetzt wissen wir mehr zu Hansa Rostock und dem Spiel am Samstag.
Genau, an der Ausgangsposition hat sich natürlich nichts geändert. Dynamo wird der Favorit bleiben und trotzdem teile ich die Meinung von Christian. Das wird schon in vor allen Dingen ein Kampfspiel werden. Wobei, ich weiß gar nicht, was wir damals gedacht haben, also vor gut 2 Jahren, vor dem Spiel Dynamo gegen Hansa, wo es dann 0-4 stand. Also manchmal nehmen ja so Spiele auch so komische Eigendynamiken an, wobei ich dann diesmal hoffe, dass es vielleicht nach 18 Minuten 3-0 für Dynamo steht oder 4-0. Nee, das wird sicherlich das offene Spiel werden und ja, dann kann man das Bild vom angeschlagenen Boxer gerne auch aufnehmen. Also das Schlechteste, was Dynamo machen könnte, ist Rostock zu unterschätzen. Und gerade Ostduelle waren zuletzt nicht Dynamos Spezialität. Egal wie die Konstellation war, wo gespielt wurde, wer der Gegner war, das war jetzt nicht das, wo sich Dynamo immer gut hervorgetan hat.
Was ist mit dem Heimspiel gegen Energie Cottbus?
Das wollen wir mal ausklammern. Das stimmt, das hatte ich jetzt. Das war die Ausnahme, jetzt fast von der Regel hätte ich gesagt. Nee, Quatsch. Das war natürlich, das hatte ich jetzt vergessen. Das war toll, aber die Ernüchterung kam ja dann bekanntlich 2 Wochen später in Aue.
Naja, ich bin mal positiv. Wir hoffen auf einen tollen Fußballsamstag, auf einen Ausverkauf des Stadions. Es war ja innerhalb weniger Minuten ausverkauft, das Heimspiel gegen Hansa Rostock. Das zeigt eben auch, welche Tragweite dieses Duell für den Fußball-Osten hat.
Auf jeden Fall. Das wird ein tolles, stimmungsvolles Spiel werden. Und ich kann mir auch nie vorstellen, dass es eine Nullnummer wird oder irgendwie so ein 1-0 für jemanden gibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch einige Tore fallen, weil der Spielstil von Dynamo einfach ein offensiver ist und beide Mannschaften defensiv jetzt nicht so sattelfest sind. Von daher denke ich eher, dass ein paar Tore mehr als zu wenig fallen.
Läufst du eigentlich noch? Also, weil wir haben ja nun vorhin Christian Walter gehört. Von dir höre ich gar nichts mehr. Also, hast du aufgehört?
Ich war heute früh laufen.
Okay.
Vor unserem Gespräch mit dem Christian. Und ja, ich laufe noch.
Irgendwelche Läufe ins Ziel genommen oder ins Auge gefasst?
Ach, Jens, und da, ja, da bin ich mir halt noch ein bisschen, da bin ich noch ein bisschen im Schwange mit mir, so.
Meißner Wetter, keine Läufe, nichts Konkretes. Das ist alles ja, so ein bisschen wischiwaschi.
Ja, man muss auch mal ein paar Sachen offen lassen. Okay. Das haben wir da beim Christian jetzt aber auch gehört. Man darf nicht überstürzen und nicht einfach zu viel gleich irgendwie ändern wollen. Man muss sich manches auch erstmal angucken und dann eine Entscheidung treffen. Und ich sage dir, ja, ich habe was im Hinterkopf, aber
darüber möchtest du noch nicht reden.
Darüber möchte ich, ne? Das habe ich mal von einem Buchautor gelernt. Man darf so ein Projekt auch nicht so zeitig verraten. So, das bringt auch Unglück. Aber ich habe eine Idee. Sprich mich bei Gelegenheit drauf an und Niklas nächste Woche.
Mal schauen. Tino Meyer. Tino, danke dir. Uns allen ein schönes Ost-Duell zwischen Dynamo und Rostock. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wahrscheinlich nächste Woche erst am Donnerstag. Denk dran, wir haben eine englische Woche. Die Sportgemeinschaft spielt am Mittwoch auswärts in Ferl. Und das Auswärtsspiel warten wir noch ab und deshalb erscheinen wir erst am Donnerstag.
Genau. Und Jens, dir kann ich sagen, die nächsten Tage werden auch wieder wärmer.
Und sonniger.
Das heißt,
ist für meine Laune wirklich wichtig.
Ja, es ist alles angerichtet. Ansonsten hilft der Gang in den Supermarkt und eine Tafel Schokolade, habe ich mir sagen lassen.
Die hilft bei mir fast immer. Aber in der letzten Woche hat selbst die Süßigkeit nicht geholfen. Tino, danke dir.
Dir auch. Bis nächste Woche. Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.